Heute wollte ich eigentlich der Erste sein, der macht. Aber jetzt bist du mir schon wieder zuvorgekommen.
Sorry.
Herzlich willkommen, liebe Leute. Eine neue Folge von Sport Support, eurem Lieblingssport-Podcast, ist wieder da. Und es war ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende aus unserer Sicht, über das wir uns echt nicht beklagen können.
Das ist absolut wahr. Ich muss an dieser Stelle nochmal Props machen. Der Erste, der gerade gesprochen hat, ist Max Zierke. Seines Zeichens Moderator, Philanthrop und wenn ich jemandes Buch kaufen würde, also du hast noch Kind geschrieben, aber wenn ich jemandes Buch kaufen würde, dann ist es deins, nämlich du musst ein Buch schreiben, bitte, über die Kunst, ein gutes Leben zu führen.
Die Kunst, ein gutes Leben zu führen.
Ja, ja, ein zufriedenes Leben zu führen. Du bist da für mich einfach wirklich eine Koryphäe. So, warum ich dich so vorstelle, ist, ich habe bei Steckers Podcast drin gehört, Quarterback Sneak, und der stellt am Anfang den Odenthal immer ganz genau vor und der Odenthal erklärt dann, wer der Stecker ist, und dann ist mir so eingefallen, vielleicht sollten wir häufig auch sagen, wer wir sind. Deshalb, das ist Max Zierke, der sitzt mir gegenüber.
Und mir gegenüber, wo wir jetzt schon angefangen haben.
Jetzt bin ich gespannt. Du kannst jedes Attribut, was ich zu dir gemacht habe, einfach ins Gegenteil verkehren und mich beschreiben.
Nein, sitzt Christoph Icke-Domisch, ein sehr, sehr netter, aufgeschlossener und humorvoller junger Mann, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und er schlägt jetzt die Hände vorm Gesicht zusammen,
ja,
weil ihm das unangenehm ist. Das verstehe ich auch. Aber es ist ernst gemeint. Um mal ein bisschen gute Laune hier zu verbreiten.
Ja, ja.
Ich bin nämlich hier hingefahren mit dem Auto und ich habe wirklich allerbeste Laune. Das geht bei mir relativ schnell und einfach. Ich habe nämlich im Auto auf voller Lautstärke meine Lieblings-Spotify-Playlist gehört.
Funky 47.
Richtig.
Ich habe gestern über deine, vorgestern war ich mit einer Freundin spazieren und habe von deiner Playlist erzählt und habe sie wieder verschickt und gesagt, beste Playlist der Welt.
Dankeschön.
Spotify, wenn man nach, ich hab sie bei mir gespeichert, sucht man nach Funky 47.
Funky 47?
Ja.
Und es ist nicht auf meinen Namen zugelassen.
Stimmt, genau, da steht
ein anderer. Mit einem Kumpel zusammen,
ja.
Sind aber, ich glaube, inzwischen über 56 Stunden.
Also auf jeden Fall, genau, über 40 habe ich noch im Kopf. Das war damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe. 56.
Richtig viele Oldies, Klassiker und einfach gute Laune-Musik. Und wenn man da wirklich drei Lieder auf Shuffle hört, ich sag's euch, Leute, hat man in 10 Minuten gute Laune.
Es ist wirklich so. Vor allen Dingen, der Mix ist so geil. Du hast halt irgendwie so ganz bekannte Pop-Songs. Also ich sag mal, irgendein Jackson-Klassiker und danach kommt etwas, was ich eigentlich hasse, irgendwie so ein Höhner-Ding. Aber dann hat man so ein richtig Grinsen im Gesicht, weil der Mix ist überragend.
Alter, ich hab gerade gerade in diesem Moment eine WhatsApp bekommen,
ja,
von einer ehemaligen Schulkameradin von,
ja,
mir. Und sie fragt, ob ich Lust habe, bei Clubhouse mitzumischen.
Nein! Stimmt, da haben wir noch
70 Jahre nichts mehr von ihr gehört und jetzt wird man so eiskalt erwischt. Sorry, dass ich jetzt vom Thema ablenke, aber das ist gerade auf meinem Bildschirm aufgeploppt und ich habe doch den perfekten Mann hier sitzen mir gegenüber, was Clubhouse angeht.
Deshalb, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Wie viele Einladungen hast du zu Clubhouse oder Clubhouse bekommen und wer war der Letzte, der dich eingeladen hat?
Ich habe 3 Einladungen bekommen,
okay,
und der Letzte, der mich eingeladen hat, war unser Kollege Kai.
Salzmann?
Ja.
Ah, okay.
Und ich habe ihm dann geantwortet, endlich habe ich einen Grund zum Leben. Und dann hat er nur 3 lachende Smileys geschickt. Ich habe mich bisher noch nicht angemeldet. Wie sieht das bei dir aus?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also, ich kann nur sagen, ich habe alleine per SMS 7 Einladungen per SMS bekommen.
Ab 7 ist man, glaube ich, prominent.
Ja,
also wenn man 7 Einladungen in 10 Tagen bekommt, dann ist man sehr, sehr relevant. Fast schon systemrelevant.
Also für mich ist das ja der Telegram der Medienbubble. Also tatsächlich, ich will es nicht, ich finde es nicht gut. Und ich wollte noch sagen, wer der Erste war, der mich eingeladen hat, das war Arne Werner. Jener, mit dem ich bei Hertha BSC zusammengearbeitet habe. Da habe ich tatsächlich auch das erste Mal überhaupt davon erfahren. Das war am 17.01.
17.01. Es ist eh krass, wie schnell diese App bekannt geworden ist. Gefühlt gibt es die ja seit 9 Tagen.
Ja.
Und seit 8 Tagen ist Instagram voll mit Clubhouse.
Mhm.
Clubhouse, wie auch immer das heißt.
Ich kann dir sagen, die App war schon im Sommer im Silicon Valley ein großes Thema. Ich bin da mal über einen Washington Post-Artikel drauf gestoßen. Deshalb, als ich das gelesen habe, Clubhouse, dachte ich so, irgendwoher habe ich das schon mal gehört, auch dieses Prinzip. Und die war im Silicon Valley ein Riesending. Und ich glaube, diese App ist nur deshalb auch so absurd emporgeschossen, weil die einfach saugutes Marketing machen. Also ich stelle mal die These in den Raum, dass die Jokos, die Klaasens, die Böhmermann ist da nicht, aber wer auch immer da von den Opinion-Leadern in, oh, und deshalb für die Medienbubble, die Opinion-Leader der Medienbubble, die haben dafür ein kleines Marketingbudget bekommen, an den ersten Tagen mit dabei zu sein.
Ja, und das Gute ist, glaube ich, diese künstliche Verknappung durch dieses Einladungsprinzip, ja, dass du nur voll mit einer Einladung da reinkommst, das macht das Ganze so ganz elitär und voll, man ist unter sich und man voll muss erstmal da reinkommen, weil es muss erstmal jemand auf die Idee kommen, ah ja, der wäre einer für unseren
das
Club.
Ist, genau das ist es. Genau das ist, und mir haben schon Leute Einladungen geschickt, wo ich denn mit denen ins Gespräch gekommen bin, die ich aus der NFL-Community kenne. Also die wirklich, mit denen habe ich einfach mal Nummern irgendwann getauscht und die haben ja sonst überhaupt nichts mit dem ganzen Scheiß zu tun. Und die schicken mir eine Einladung und dann schreibe ich zurück, wie bist du denn da gelandet? Wieso schickst du mir eine Einladung? Ja, weil du stehst in meiner Liste da ganz oben unter denen, die ich einladen sollte. Und die haben überhaupt nichts mit Medien zu tun, die sind Kindererzieher. Aber die sind durch dieses Einladeprinzip, haben sie auch gesagt, ja, da wollte ich schon mal hingucken.
Und es ist ja nicht ohne Risiko, ne? Das hat doch jetzt der Herr Ramelow,
ja,
Ministerpräsident, auf schmerzliche Art und Weise lernen müssen.
Absolut, absolut.
Hat er in so einem Clubhouse-Talk, ja, hat er ja zugegeben, oder ich einfach mal erzählt.
Geschnackt.
Genau, ja, dass er während der Corona-Verhandlung, als, ja, es um neue oder nicht neue Maßnahmen ging, einfach mal auch ein bisschen chillen musste und Candy Crush gespielt hatte. Und am nächsten Tag war das halt die Schlagzeile. Ja. Und er hat auch Angela Merkel das Merkelchen genannt.
Merkelchen, genau, ja.
Also ich glaube, die Leute sind sich teilweise auch gar nicht so im Klaren darüber, dass jetzt mehr als 5 Leute, mit denen du da sprichst, zuhören. Ich glaube, bis 5.500 Leute können zuhören.
Ach, ist die Raumgröße sozusagen begrenzt?
Ja, und okay, ich glaube, Thomas Gottschalk war der Erste, der den Raum zum Zerbersten gebracht
ist
hat.
Ist das so?
Er hatte den ersten Rekord mit den 5.500 und keiner kam mehr rein, ja. Habe ich mitbekommen, weiß gar nicht mehr wo.
Spricht für meine These, weil Tommy ja jetzt auch bei uns bei ProSieben schieb mir meine Stow. Was habe ich gesagt? Stiel mir meine Show. Oh, wow. Stiel mir meine Show, also die Joko-Show quasi gestohlen hat als Erster. Und das hatte, glaube ich, 19% Marktanteil
gestern. Lief das gestern?
Ja, gestern. Ja.
Ich wollte es mir eigentlich angucken, aber dann habe ich es erst zu spät.
Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich glaube, das ist aber ein geiles Show-Prinzip.
Ja.
Tatsächlich sieht das wie eine chillige Show aus mit einfach guten Charakteren.
Und ich habe den Trailer gesehen für die Gottschalk-Show und ich glaube, er kam rein mit den Worten, der gute Geschmack ist zurück im Fernsehen.
Ja, das ist halt geil. Ja, auf jeden Fall ist der ja im Joko-Kosmos gelandet und dann passt das ja, wenn Tommy da auch als Erster mit drauf war. Deshalb sehr, sehr gut. Ich will noch den Shoutout bringen, weil tatsächlich einer der interessantesten, der interessantesten ist vielleicht zu viel des Lobes, aber Markus Heidemanns heißt der. Das ist der Redaktionschef von der Redaktion, die Markus Lanz präsentiert. Mhm. Nicht präsentiert, sondern produziert. Das war der Letzte. Der hat mir gestern eine Einladung geschickt. Der ist seit gestern bei Clubhouse gelandet.
Und ja, dann macht das doch.
Ja,
Clubhausen mit Lanz.
Als Heidemanns mir die Einladung geschickt hat, dachte ich so, okay, den fand ich sehr, sehr interessant, als ich ihn getroffen habe. Vielleicht nehme ich den seine Einladung an und gucke dann mal da vorbei. Aber bislang hat es mich noch nicht gecatcht.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ich meine, wir haben ja unseren Podcast, wo wir quatschen können.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das übrigens nur ein Podcast, wo Leute live,
genau, nicht auf, ja, on demand.
Jetzt, wenn du so pitcht, finde ich eigentlich ganz geil. Live und on demand ist eigentlich schon ganz geil. Bei uns, wir haben gestern in der Redaktionssitzung, ich wollte ja eigentlich noch die Dienstplanbesprechungen aus dem Vorgespräch hier in unseren Talk mit drin ziehen. Gestern in der Redaktionsbesprechung hieß es von jemandem in höherer Position aus der RAN-Redaktion, darf man denn das zitieren? Da bin ich mir nicht so sicher. Wo ich mir denke, hey, wie darf man das zitieren? Also es ging darum, dass ein Clubhouse-Talk war und dann war die Frage, ob wir daraus die Zitate ziehen dürfen. Und du hast ja gerade eben schon ein Beispiel gemacht, Bodo Ramelow. Ja gut, in den AGBs steht wohl, dass man es eigentlich nicht so richtig zitieren darf.
Habe ich auch gelesen, ja, weil ich habe auch diese ganze Diskussion gar nicht verstanden.
Ich auch
wo nicht. Dann aufkam, darf man das jetzt zitieren oder nicht? Denke ich mir, das ist ja, das ist wie wenn du dich auf dem Marktplatz
ich
stellst
hab ich auch gedacht, ja,
und rumschreist, ja, und dich dann wunderst, dass die Leute dich hören und das, was du erzählst, weitergibst.
Ja, also genau.
Warum sollte das überall so sein? Bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram?
Ja.
Nur bei Clubhouse.
Ja, da nicht.
Da ist Zitatverbot. Wäre aber interessant, weil vielleicht dann der ein oder andere mal ehrlich wäre.
Ja, du, ich glaube, Bodo Ramelow hat wirklich gedacht, ja, warte mal.
Der hat die AGBs gelesen.
Ich wollte gerade sagen, der hat die AGBs gelesen und dann, warte mal, sieht keiner, hört keiner zu, merke ich hin und Candy Crush. Ja, wie manchmal so ist, auch wenn man auf dem Marktplatz steht und Scheiße schreit, irgendwann kriegt es jemand mit, schreibt mal drüber und am Ende bist du... Oder wenn jemand, ich wollte jetzt gerade noch eine Referenz zu Greta Thunberg machen, die hat nämlich ewig auf dem Marktplatz gesessen in Schweden mhm. und daraus wurde halt was Gutes.
Aber die hat nur ein Schild in der Hand gehabt, das hätte man bei Clubhouse nicht gesehen.
Stimmt. Und man hätte es vor allen Dingen nicht zitieren dürfen. Zum Glück sind Leute noch in der reellen Welt unterwegs.
Und machen Lärm. Wir haben jetzt wieder 10 Minuten verbracht,
ja.
ohne über Sport zu sprechen.
Das stimmt, wollen wir gleich ohne über Sport zu sprechen weitermachen.
Ja, aber wir haben doch gelernt, man muss auch teasern, damit die Leute dranbleiben. Wir werden natürlich, weil ich glaube, der ein oder andere fühlt sich jetzt schon verschaukelt, 10 Minuten, ohne dass das Wort Brady, Goat, Mahomes und Super Bowl gefallen sind. Da reden wir natürlich im späteren Verlauf dieses 8-stündigen Podcasts auf jeden Fall noch drüber. Aber vorher machen wir weiter mit Sportfernem.
Absolut, ja. Ich sehe hier ein Weißbier, ich sehe jemanden, der aus einem Fenster guckt.
Du hast die Sportbild vor dir liegen.
Ich habe die Sportbild vor mir liegen, genau. Ich sehe jemanden, der aus dem Fenster guckt, ein Weizenbier trinkt, dann steht er neben einem orangenen Opel und er hält nochmal ein Handy in die Kamera und sagt, der Live-Fußballmanager, die Bundesliga, von wem spreche ich?
Von... El Kloppo.
El Kloppo! Und seinen Zähnen. Haben die eine eigene Postleitzahl wahrscheinlich, oder?
Jeder Einzelne.
Ja, jeder Einzelne, jeder Einzelne.
Hausnummern.
In der Sportbild, das hat mein Interesse geweckt, was Kloppo wirklich verdient.
Das ist die Schlagzeile.
Das ist die Schlagzeile.
Das ist das Cover.
Absolut, das ist die Schlagzeile. Und ich habe in letzter Zeit vermehrt, wahrscheinlich bin ich auch deshalb so niedergeschlagen, in Kommentarbereiche auf Social Media geguckt, unter Posts, wo ich teilweise zu sehen war. Und relativ häufig in letzter Zeit kam... der Post oder der Kommentar, mich würde interessieren, was der verdient. Und das hatte relativ viele
bei
Likes.
Dir?
Bei mir, ja, genau. Ja, ja, unter irgendwelchen Icke-Posts.
Ja, sag doch mal.
Ja, eben, deshalb hat mich interessiert. Moment mal, wenn die Leute interessiert, was ich verdiene, was verdient denn Kloppo? Weil, wenn die das bei mir schon interessiert, dann sollte mich das interessieren, weil Kloppo verdient.
Ist es denn, ohne jetzt die Zahl schon zu nennen, ist es verhältnismäßig?
Sagen wir so, wie es häufig so ist, man selber fühlt sich ja ein bisschen benachteiligt. Deshalb, ich würde sagen, nein, es ist nicht verhältnismäßig, der Sprung. Aber das liegt ja an mir, weil den Sprung muss man ja machen. Kloppo hat ja auch nicht mit meiner Summe angefangen und dann von einem Tag auf den anderen 25,5 Millionen Euro im Jahr verdient.
25,5 Millionen Euro im Jahr. Aber das ist jetzt nicht nur das Gehalt, das er von Liverpool als Trainer bekommt.
Nee, richtig. Aber so viel Sponsoranteil ist da ja nicht mit dabei. Der verdient tatsächlich 18 Millionen.
Von Liverpool.
Genau, führt trainieren.
Das heißt, 7,5 sind noch übrig für
richtig.
Werbung.
Ja.
Dann lässt er sich meiner Meinung nach für diese deutsche Vermögensberatungswerbung zu schlecht bezahlen.
Also sie kommt sehr häufig, oder?
Ja, sehr häufig und sie wird nicht angenehmer und auch nicht authentischer.
Aber ich bin ehrlich, ich bin tatsächlich sehr froh, einfach weil ich tatsächlich die Tortillas esse ich recht gerne, Pombeeren esse ich fast noch lieber. Ich bin froh, dass ich das mit Chio, mit Patrick Esume mache, aber sagen wir mal so, im Penetrationsgrad eines Werbefilms, da ist die deutsche Vermögensberatung nicht weit weg von mir.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Fenster an, die man sich anguckt. Also wenn man. Ja, ich glaube, ich weiß es jetzt
meinst
ehrlich gesagt.
Dieses Fenster,
nicht.
Wo Kloppo rausguckt.
Nein, nicht das Fenster, wo er nichtssagend rausguckt in der Werbung, sondern das, ich sag mal, das Sendefenster.
Ja.
Läuft denn die Werbung, deine Werbung auch mittwochs um 13 Uhr? Das weiß ich nicht.
Ich kann dir sagen, dass die 24-7 läuft, scheinbar im Internet. Wenn ich mir Pat McAfee's Show angucke mit Aaron Rodgers, lache ich mich selbst danach an und beiß in den Tortilla. Was
mich ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich bei YouTube-Football-Videos gucke, da sehe ich ganz oft dich.
Es ist krass. Das ist schon echt krass. So, und wenn du sagst, er wird dafür zu schlecht bezahlt, 7,5, er hat ja nun ein paar Deals. Opel, ich habe mal gelesen, dass es bei Opel, glaube ich, 1 bis 2 Millionen waren am Anfang. Also, dann kriegt er ja bestimmt 1 Million von der deutschen Vermögensberatung.
Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, ob das... Also, ich finde diese ganze Werbung nicht so richtig prickelnd. Da frage ich mich immer, es gibt doch so viele Agenturen. Und dass die vorschlagen, der steht einfach in der Küche von einem guten Haus und sagt, Leute, als ich 30 war, habe ich auch nicht an Altersvorsorge gedacht. Das ist natürlich total bescheuert. Und heute verdient er 25 Millionen im Jahr. Also wenn der mit 30 nicht an Altersvorsorge gedacht hat, ist dir das heute auch egal.
Das ist der Punkt. Das ist leider absolut wahr. Aber das frage ich mich immer, weil ich mir selbst, ich bin da ja mal so selbstkritisch und auch übermäßig empfindlich mit mir selbst. Aber ich frage mich, wo ist der Punkt? Weil Kloppo ist ja immer noch durchweg positiv. Die Leute lieben Kloppo. Also es gibt ja niemanden, der Kloppo gegenüber irgendwie Argwohn hat, trotz dieser penetrierenden Werbung. Das fasziniert mich.
Ja, da muss man schon mit sehr, sehr viel Kredit reingehen.
Ja, okay.
Also wenn das jetzt ein Dschungelcamp-Teilnehmer wäre, dann wäre die Werbung, glaube ich, nach dem dritten Mal ausstrahlen.
Alles klar.
Weltbekannt und weltverpönt, aber Kloppo darf das halt. Und kriegt dafür auch noch gutes Geld. Also der Mann...
Gutes Geld, aber der Mann ist... Also niemand, der so viel Geld verdient, ist hier recht bezahlt, aber jeder, der so viel Geld verdient, arbeitet in einer Branche, die viel, viel mehr Geld mit ihm verdient.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Muss man leider immer sagen.
Gerade bei der deutschen Vermögensberatung wird man darauf Wert gelegt haben, dass man am Ende mehr hat als vorher.
Ich hoffe es, weil wenn die Vermögen beraten, sollten sie dieses Credo einhalten.
So ist es, so ist es.
Aber
wer ist denn auf Platz 1?
Ja,
gibt es da so ein Lied da?
Genau, es gibt quasi die Top-Verdiener unter den Trainern. Und Mourinho, knapp hinter Kloppo, kriegt ein bisschen weniger bei Tottenham, 16,5.
Ja.
Und verdient eine Million weniger durch Werbung. Aber die beiden sind weit vorne in Sachen Werbung. Mourinho und Kloppo, 6,5, 7,5 Millionen sind sie vorne. Pep Guardiola auch noch mit 5 Jahren Süd mit dabei. Und die anderen machen alle ja nicht so viel Werbung, die da auf der Liste sind. Carlo Ancelotti kennen wir alle noch, hat mal die Bayern trainiert. Der Italiener Zidane trainiert Real Madrid. 21 Millionen kriegt er für trainieren.
Ja. Macht der Werbung?
Steht 2 das Millionen steht da. Ich wüsste jetzt nicht. Wahrscheinlich irgendwas Französisches bestimmt, oder? Irgendwie so.
Ja, da sowas richtig Geiles. Omega. Rolex.
Oh, ja, stimmt. Rolex, das kann sein. Oder Hublot oder so. Ja, 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 das stimmt. Das stimmt.
Rolex und Hublot.
Ja, das sind die beiden teuren Uhrenmarken, die ich kenne.
Da gibt es noch ganz andere. Ich kenne mich da auch nicht aus. Aber ich habe
Glashütte gibt es doch. Ich habe mal was über Glashütte gelesen, tatsächlich, vor 2-3 Monaten. Deutsches Familienunternehmen.
Und was kostet da so ein
die waren,
so Armreif?
Ja, ja,
der Armreif?
Ich glaube, die haben ab 20 angefangen. 20.000 ja, okay. Euro.
Aber Lange und Söhne fällt mir noch ein.
Oh, habe ich noch nie gehört.
Lange und Söhne, da gibt es auch so 150.000, 200.000.
Alter, echt?
Ja.
Boah, krass, in diesem Glashütte-Artikel war erklärt, wie viel Zeit in die Uhr wandert, die ja wirklich noch, in Anführungsstrichen, wirklich noch per Hand hergestellt wird und wie viel die im Jahr produzieren. Das war, ich weiß warum, weil Tom Brady nämlich für einen Glashütte-Ableger Uhrenwerbung macht. Und ich bin mal über eine Tom Brady-Werbung, habe ich die Firma gegoogelt und habe gesehen, okay, die sind da mit denen irgendwie verbandelt.
Und ich sag dir, deswegen machen die das.
Ja,
deswegen
ja, ja.
Holen die sich so ein, damit Leute wie du sagen,
absolut.
Oh, wenn Tom Brady eine 120.000 Euro Uhr trägt, dann kann ich das doch auch.
Dann mach ich einfach 2 Jahre Arbeit in eine Uhr, ja, schade.
Aber du trägst auch eine goldene Uhr, das will ich jetzt in dieser Stelle nicht verschweigen.
Soll ich dir sagen, als du hast mal im Podcast hier bei uns gesagt, der Mann mit der goldenen Uhr hat immer das letzte Wort. Und als ich heute auf meine Uhr geguckt habe und dachte, ja, das Outfit, eigentlich passt die goldene nicht, aber dann dachte ich mir, heute ist Podcast, zieh lieber die goldene Uhr an. Und jetzt aber, um da den letzten Satz auch zu sagen, auf 1 unter den Trainern, also hat mich wirklich schockiert. Diego Simeone von Atletico Madrid, der verdient 40 Millionen Euro nur fürs Trainieren.
40 Millionen ohne einen Werbedeal.
Ich verstehe es nicht. Ja, nur eine halbe Million kriegt er noch für Werbung. Keine Ahnung, was er da macht. Aber
kann er sich fast auch sparen, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Den einen Drehtag im Jahr.
40 Millionen für Trainieren.
Also, hätte ich auch nicht gedacht, dass er vorne ist. Wo ist Guardiola? Steht der auch da drauf?
Pep ist auch mit drauf. Der ist auf 2. Der kriegt 22 für trainieren. Also der kriegt am zweitmeisten für seinen
Aber
Job.
Aber dass Simeone fast doppelt so viel bekommt.
Das ist krass.
Doppelt so
ich
viel
bin immer davon ausgegangen, dass Guardiola der Bestbezahlte ist.
Hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Einfach, weil er auch die Legacy
Millionen?
Hat. Ja gut, aber ich glaube, Simeone ist halt wie Klopp und BVB früher. Vielleicht wird der BVB okay, Klopp heute auch mehr zahlen, als Liverpool das macht.
Das ist durchaus wahr. Stimmt. Der ist ja auch ewig da schon geblieben.
Er wird auch schon 4, 5, 6 Mal verlängert haben. Und ich glaube,
eine Million UEFA-Cup-Siege. Europa League heißt das jetzt. Entschuldigung. Gestern habe ich ein Video gesehen, UEFA-Cup. Ronaldo gegen Spartak Moskau. Da habe ich echt, ich zeig dir jetzt dieses Bild von 98.
Der echte Ronaldo.
Siehst du, ich sag der echte Ronaldo, du sagst der dicke Ronaldo. Das retweet ich euch. Nee, habe ich schon retweetet. Ich habe das Video gesehen und habe gedacht, alter Vater, das haben Wildschweine nicht mal den Platz in der SG Grün-Weiß, bei der SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen angetan.
Oh, das ist ein derber Acker. Das ist ja mehr braun als grün.
Das ist absolut unfassbar. Das war ein UEFA Cup Halbfinale. Da wurde ein Halbfinale drauf gespielt.
Eieiei.
Das sieht
teilweise aus wie Sand.
Es ist wirklich, also absolute Frechheit. Und da hat 98 war, musste das Jahr gewesen sein, als Ronaldo ins Finale gekommen ist. Da haben nämlich die Eurofighter vom FC Schalke 04 den Europapokal geholt.
Ja, wir können das jetzt eigentlich, wo wir schon beim Thema Fußball sind, können wir das vorziehen.
Oh ja, bitte.
Du gibst am Freitag dein Debüt in der Bundesliga-Webshow an meiner Seite.
Absolut.
Bist du bereit?
Also ich war bereiter, als ich das erste Mal anbändelte für diese Position, als die Webshow gestartet ist. Da war ich deutlich besser im Saft. Jetzt würde ich sagen, bin ich noch da.
Aber wir kriegen das sehr gut hin. Gast dürfen wir, glaube ich, schon verraten.
Oh ja.
Es wird natürlich, wenn du da bist, um Berlin gehen.
So.
Um die Härte.
Ja.
Und Iron Mike wird zu Gast sein. Mike Franz.
Lustig ist, dass wir mal über einen Podcast mit ihm gequatscht haben und ich mal dem seinem Manager geschrieben habe, hat nicht geantwortet, wie mir generell nie Menschen antworten, wenn ich irgendeine Anfrage schicke. Shoutout an Boris Herrmann. Und er wird da sein. Das ist gut.
Ja. Da bin ich sehr gespannt. War früher ein beinharter Innenverteidiger.
Auf jeden.
Und ich glaube, der wird ein, zwei Sachen raushauen, wo man sich denkt,
der ist nicht verlegen.
Nee, glaube ich nicht.
Gute Aussage.
Glaube ich nicht.
Glaube ich nämlich auch. Also das ist tatsächlich ganz gut. Hast du dir auch schon heute ein Böglener Würstchen geholt?
Nee, warum?
Ich habe gleich zum Frühstück mehrere gegessen. Weil, ja gut, man muss ja was für den FC Schalke 04 tun. Böglunder hat den Vertrag mit Schalke bis 2024 verlängert. Böglunder ist...
Heißt das nicht Böcklunder?
Oh, spricht man nicht Böcklunder?
Ja, ich glaube.
Der tut mir leid. Und Böcklunder gehört auf jeden Fall... Stimmt.
Böcklunder klingt schwedisch. Klingt wie ein Ikea-Regal.
Ja, deshalb, wie alles in Königs Wusterhausen war, alles, was nicht Königs Wusterhausen war...
Ausland.
Genau. Und deshalb war das schwedisch für
Böglunder.
Mich. Böglunder. Weil das so nordisch, dachte ich, ist. Naja, gut, vielleicht doch nicht. Auf jeden Fall ist Böglunder Teil der, siehste, Böglunder kommt nämlich, der Wurstfabrikant aus Schleswig-Holstein.
Mhm.
Aber das ist wahrscheinlich trotzdem Böglunder. Aus Schleswig-Holstein und der gehört zur Mühlengruppe. Und die zur Mühlengruppe, jetzt wird's lustig, gehört zur Division Sausages. Das ist einfach Division Sausages. Und der ist Teil, natürlich, oder die ist Teil.
Jetzt kommt Tönnies irgendwann ins Spiel.
Natürlich, der Tönnies-Gruppe.
Ah.
Deshalb. Aber das geht, hat der FC Schalke gesagt, das ist nur ein reines Sponsoring.
Also vorne rum hat man Tönnies Geld nicht genommen, aber man wird jetzt quasi in Naturalien in Bockwurst bezahlt.
So wie es sich für einen echten Club der ersten Fußballliga gehört. Lieber hintenrum als vornerum, weil vornerum merken es auch andere und hintenrum ist besser. Ist besser zu vertuscheln.
Am Ende wird gewurstet.
Absolut. deshalb habe ich mir erstmal gleich mehrere Böcklunder heute Morgen drin gepfiffen, damit auch vielleicht noch Schalke gerettet werden kann. Glaubst du, dass er noch gerettet wird?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei die Teams da drüber, Köln, Bielefeld... Gut, Werder ist jetzt raus, aber nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das wird ein Schneckenrennen bis zum Schluss. Letzter Spieltag, hast du ja letztens schon angesprochen.
Absolut.
Kommt Schalke nach Köln.
Köln, ja.
Und ich glaube, das könnte wirklich für eine der Mannschaften die Rettung sein und für die andere ist es dann der Sargnagel.
Könnte wirklich sein, dass der Sieger noch eine Chance hat auf den Relegationsplatz. Das ist so typisch, vom Setup her könnte es genau so enden.
Ich glaube ja. Also es wird, glaube ich, bis zum Ende spannend, weil rechnerisch wird es möglich sein.
Mhm.
Ob spielerisch möglich ist, das werden wir dann sehen.
Eher nicht.
Eher nicht.
Ja.
Du hast Boris Herrmann eben schon angesprochen.
Ja.
Und ihr merkt, liebe Suppis, wir machen heute alles so ein bisschen antizyklisch.
Stimmt, ja, vor allen Dingen durcheinander, so wie mein Hirn ist.
Ihr Hirn. Aber du hast die Landkarte auf deinem iPad ständig offen, die Live-Karte, muss man ja sagen. Nachdem wir letzte Woche schon die Ostküste von Südamerika zur Westküste von Afrika gemacht haben.
Oh ja, stimmt.
Frage ich jetzt einfach mal, wo sind sie denn gerade? Wo ist unser Supersegler?
Wir sind kurz vor Indien. Wir tun gerade in den... wir sind kurz vor Frankreich. Wir sind noch circa Les Ombles de Hologne, da wo sie gestartet sind, vor 79 Tagen und 21 Stunden zum jetzigen Zeitpunkt. Also die bleiben deutlich unter 90 Tage. Und... Vorhin habe ich angefangen, einfach die Timeline so abzuscrollen. Boris Herrmann ist aktuell Dritter. war vor kurzem noch Zweiter, ist ein bisschen zurückgefallen, aber der Erste, Charlie Dolan oder Darlene, Charlie Darlene vielleicht. Mhm. Also so wie es jetzt gerade aussieht, wird der auf jeden Fall als Erster im Ziel sein. Und zwar eigentlich, also für, so wie sich das für mich bewegt, würde ich sagen, in den nächsten 6 Stunden, könnten aber auch 10 sein, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit sind 35 Stundenkilometer, ja, laut Klassement-Anzeige.
Das ist unheimlich schnell, ne, muss man dazu sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt sind noch so 350 Kilometer bis zum Ziel. Also hat mir Adam Ries beigebracht, okay, wenn du 35 fährst und 350 machen musst, wahrscheinlich 10 Stunden ungefähr. Aber es bewegt sich so schnell. Man kann da auf Play drücken und zurückspulen. Und dann sieht man, wie sich die Boote so bewegen. Und Boris Herrmann war irgendwie so ein bisschen in der Flaute. Der ist gerade seit heute Nacht um 4.30 Uhr bis 9.30 Uhr, das war das letzte Mal, als ich es refreshed hatte, da hat es nicht mehr gezappelt bei ihm.
Hat er einen Platten.
Ja, und das Bizarre ist aber, weil Boris Herrmann war ja an einer Rettungsaktion von Kevin Escoffier beteiligt. Und er, Besthaven und Le Cam, die drei waren daran beteiligt. Besthaven hat 10 Stunden Zeitgutschrift bekommen, Herrmann 6 und Le Cam 16. Alle drei genannten sind unter den Top 8. Und alle drei genannten werden da irgendwie so im Ziel landen, dass, glaube ich, am Ende, also der Besthaven ist nicht weit genug zurück. Am Ende wird wohl dieser Charlie Dolan als Erster über die Ziellinie fahren.
Das heißt aber noch nicht automatisch, dass er gewonnen hat, ja?
Ich glaube nicht.
Also bei so Herrmann, der gerade Zweiter ist, werden noch 6 Stunden abgezogen.
Exakt.
Und das heißt, wenn sein Rückstand im Ziel unter 6 Stunden bleiben sollte, wäre er Erster.
Exakt. Und dann kommt aber Besthaven. Und
Besthaven. Der wie viele Stunden?
10. Der 10 kriegt 10. Bekommen. Der kriegt nochmal 4 okay. mehr. Und der ist aktuell, wo ist er? Da, Yannick, ist... Der ist nicht 6 Stunden hinter Herrmann, wobei doch, das könnten mehr als 4 Stunden hinter Herrmann sein. Es wird auf jeden Fall ein unfassbares Fotofinish und es sind 35.000 Kilometer, ich habe leider das Buch nicht mehr, wo die Erstrecherche drin stand. Es ist eine absurd lange Distanz, die waren 80 Tage unterwegs um die Welt und jetzt geht's um 2 Stunden.
Wahnsinn. Das ist wirklich, also wenn man sich mal die ganze Distanz anguckt, die gefahren sind, sind diese 2 Stunden so vernichtend gering. Das ist wie bei der Formel 1, 0,02 Sekunden pro Runde, würde ich sagen, wenn man das mal übertragen müsste.
Absolut richtig, absolut richtig. Und vor allen Dingen, also was mich echt fasziniert, ich habe davon vorher noch nie gehört, vor diesem Jahr. Dann gab es diese Zeitinterview mit Boris Herrmann und dann dachte ich mir, ah, das klingt ganz interessant, das sieht auch wie eine sportliche, interessante Sache aus, bleibst du mal ein bisschen dran. Und irgendwie läuft es mir dieses Jahr überall über den Weg. Die FAZ hat so ein Logbuch, im ZDF sehe ich andauernd was. Das ist total krass, warum auch immer.
Es sind ja auch die perfekten Beispiele für Social Distancing, ne?
Das ist absolut wahr.
Die Frauen und Männer, die alleine 80 Tage lang auf dem Boot über die Weltmeere fahren.
Das ist absolut wahr.
Also vorbildlich ja geht's nicht, muss man auch mal sagen.
Das ist absolut wahr. Und jetzt hat er sich aber ein bisschen zu sehr distanzieren lassen. Ich wollte es nur nochmal sagen, ich habe mal ein bisschen nachvollzogen. Bis Mitte Dezember war er nicht unter den Top 6. Nicht einmal, Boris Herrmann. Und seitdem immer wieder unter den Top 6 gelandet und seit Mitte Januar, also 15., 16. Januar, ist er das erste Mal unter die Top 4 gerutscht. Der hat echt gut aufgeholt am Ende, muss man sagen. Das ganze Rennen über, bisschen so hinten im Windschatten gewesen und dann...
Und wir hoffen ja nach wie vor, nächste Woche könnte es dann soweit sein, dass er zu Gast sein wird. Ich hoffe, das lassen seine Kraftreserven zu. Vielleicht ist der auch erstmal 3 Wochen raus. Ich kann mir da alles vorstellen. Vielleicht Dito. Ist der auch, stell dir das mal vor, du kommst dann nach 80 Tagen wackelig im Untergrund, kommst dann aufs Festland. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, da kommt auf nicht jeder mit klar.
Recht.
Also es ist wie ein Astronaut, Punkt. Der aus dem Weltall kommt nach 3 Monaten und nicht mehr laufen kann, weil die Muskeln irgendwie zurückgebildet haben oder was auch immer. Das ich glaube, wenn es so schaukelig ist, dann muss er sich erstmal ein bisschen wieder an festen Boden unter den Füßen gewöhnen.
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ein interessanter Punkt. Ich hatte Holly, seiner Presseberaterin, letzten Mittwoch, sehe ich gerade, war nicht am Wochenende, sondern letzten Mittwoch das erste Mal geschrieben, habe gestern nochmal einen Reminder nachgeschickt.
Wir bleiben da hartnäckig.
Ja, ja.
Nachdem wir letzte Woche so ein paar geografische Schwierigkeiten hatten, ob das jetzt die Küste von Afrika, Südamerika, was auch immer ist, habe ich mir das auch mal angeguckt, diese Tabelle. Und auch wenn das alle Flat Earthler jetzt nicht gerne hören,
jetzt bin ich gespannt.
Ist schon verrückt, finde ich. Jetzt haben wir gleich eine halbe Stunde rum.
Ja.
Und jetzt kommt eine Theorie.
Die finde ich sehr gut. Ich habe dazu danach noch eine andere
verrückte Theorie. Okay. Dass man wirklich um die Welt fahren kann. Weißt du, wo ich das erste Mal selber am eigenen Leib erfahren habe? Da waren wir zusammen unterwegs.
Aha. Ah, wahrscheinlich als wir auf Hawaii waren.
Richtig, ja. Richtig. Wir sind nämlich, Super Bowl 50 war das,
San Francisco. Der längste Tag meines Lebens. Der längste, ja.
Wir sind mit mehreren Leuten von der RAN-Redaktion nach San Francisco geflogen, wo der Super Bowl 50 stattgefunden hat.
Ja.
Damals war der Pro Bowl noch auf Hawaii.
Richtig, ja, genau.
Und wir zwei waren dafür abgestellt, da Film zu gehen.
Ja.
Und dann dachten wir uns, ja, okay, so San Francisco, Hawaii, das ist so... Ist so wie Malle.
Absolut.
Das kann höchstens 1,5 Stunden sein.
Absolut.
Als wir dann in San Francisco am Flughafen ankamen, wir sind direkt umgestiegen. Die anderen sind da geblieben in San Francisco und wir sind nach Hawaii geflogen zum Pro Bowl. Haben wir dann am Flughafen gesessen und es dauert nochmal über 5 Stunden bis nach Honolulu. Und wir waren eh schon, also ich muss dazu sagen, ich hätte fast den Flug München-San Francisco verpasst. Wegen eines vorausgegangenen Getränkeunfalls.
Also es sind ziemlich viele Getränke nicht auf deiner Hose, sondern in deinem Kopf gelandet. So war der Unfall.
Ja, dann saß ich auch noch inmitten eines Franzosen und eines Russen, 12 Stunden lang. Der Franzose hatte Flugangst, hat deswegen sehr viel konsumiert. Der Russe war Russe und hat deswegen viel konsumiert. Und es hat die ganze Zeit nach Alkohol, nach Whisky und Rotwein haben die sich da reingekippt, über mich hinweg quasi auch unterhalten. Also es war, der Flug an sich war schon lang genug, 12 Stunden. Dann kamen wir an, mussten nochmal weiterfliegen. Und wir
sind übrigens zwischendurch nochmal umgestiegen. Wir sind von München nach L.A. und von L.A. dann nach San Francisco,
nee,
mein Flug.
Nee,
sicher?
Nee. Das war dein komischer Rückflug.
Nee, dann war das ein Jahr vorher in Phoenix. Ich habe nämlich gleich eine Redaktionssituation in meinem Kopf getriggert, die sagen, okay, wir sind nach San Francisco direkt.
Genau.
Gut, okay.
Und dann sind wir nach Hawaii.
Das war A380. Das war das erste Mal, dass ich A380 geflogen bin in
meinem
Leben.
Ja, richtig.
Voll.
Und als wir dann,
geil, dieses Riesenschiff,
in Honolulu ankamen,
ja,
wussten wir, glaube ich, beide nicht mehr genau, was für ein Tag ist. Da haben wir Pippen kennengelernt.
Stimmt,
unseren Kameramann. Sehr viele Grüße auch an dieser Stelle. Um den geht es hier häufiger.
Stimmt.
Und dann hat er uns abgeholt und es war irgendwie, ich glaube, 21 Uhr Ortszeit.
Stimmt,
oder sowas.
Pippen war schon da. Du hast vollkommen recht. Und wir wussten nicht, wer Pippen ist. Und dann kam einer mit so Badelatschen, wo ich hasse. Das ist übrigens, also ich habe 2 Theorien. Die erste Theorie äußere ich vielleicht erst im nächsten Podcast, der Zeit wegen. Aber die zweite Theorie ist, wenn Außerirdische uns überfallen sollten, die Erde, und sie zerstören, weil sie hier was Gefährliches sehen, dann ist es wegen diesen hässlichen Latschen, wo der Balken in der Mitte zwischen dem großen oder dem zweiten Zeh ist.
Ja, ein Flipflop.
Flipflop, so heißt es. Der hässlichste Latsch der Welt. Es tut weh, es ist unangenehm, sie klatschen immer mit dem Hacken auf. Es macht immer diese...
Ja.
Widerlich.
Die doch.
Und
Flip,
die trägt...
Flop.
Ja, Flip, lächerlich. Flip, und Flop. Die trägt Pippen. Ausrotten müssen wir die. Die müssen weg. Der Mensch ist in Gefahr wegen dieser Latschen. Und die hat Pippen getragen, als er uns am Flughafen abgeholt hat.
Genau. 21 Uhr bei 35 Grad.
Ja, das war so heiß, ja.
Das war richtig krass. Und dann kamen wir da in dem Hotel an, irgendwie um 10 Uhr abends. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich saß dann ab 3 Uhr morgens am Strand und habe auf den Sonnenaufgang gewartet.
Wow,
der halt auch erst um 6 einsetzte. Also
stimmt,
wir waren ja nur 48 Stunden erstmal da.
Ja, wir waren nicht mal, glaube ich, 48 Stunden da. Also wir waren
noch
da
kürzer,
36, also immer schlafen, durchziehen, schlafen, arbeiten, fliegen, arbeiten. Das war absolut.
Das war ganz, ganz komisch.
Das war, stimmt, und dieser Flug, dieser 5,5-6-Stunden-Flug nochmal hinten dran.
Mit Delta Airlines.
Oh ja, ja.
Die haben noch so alte Sofasessel in ihren Flugzeugen.
Das stimmt, da saßen wir in so einer Dreierreihe in der Mitte. Ich weiß noch, da haben wir auf dem Flug, haben wir... hat uns eine Frau angesprochen. Sina heißt die. Da lachst du gleich, Jans verschmitzt. Das stimmt, ey, krass. Das war, da waren wir über 35 Stunden oder 33 Stunden wach an dem Tag mit den Flügen.
Und um auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen, da habe ich das erste Mal gemerkt, ah, okay, das ist ja wirklich hier einmal im Kreis, diese ganze Erde. Weil von Honolulu sind es, glaube ich, 7 Stunden bis nach Tokio.
Ach,
und die Japaner damals Pearl Harbor angegriffen.
Ja, genau. Ja.
Honolulu, das war für die halt nicht weit. Und aus deutscher Sicht denkt man sich, ja, Amerika, wenn du so von oben auf Deutschland guckst, das ist links. Und Asien
ist
rechts.
Du hast vollkommen recht, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Und wenn du dann von Deutschland nach USA fliegst, dann fliegst du nach links. Und wenn du dann nach Japan willst, musst du eigentlich wieder über Deutschland drüber. Ist halt das, was man annimmt.
Recht.
Aber es ist ja dann irgendwann viel kürzer, wenn du einfach dann in die Richtung weiterfliegst. Und das ist mir das erste Mal auf Hawaii bewusst geworden.
Du hast vollkommen recht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich weiß aber, dass ich mich schon mal gefragt habe, warum haben die Japaner eigentlich, warum war Pearl Harbor? Weil macht ja keinen Sinn, da hinzufliegen. Aber logisch, auf der anderen Seite geht es halt auch weiter.
Da geht's einfach.
Ist rund.
Ja, da geht's nahtlos weiter.
Das ist übrigens aber auch, ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass die Maße, die Verhältnisse auf dem Globus, auf dem europäischen Globus sozusagen, der hier bei uns steht, die Verhältnisse stimmen überhaupt nicht. Also die Verhältnisse sind ja, die sind nicht korrekt.
Ist das so?
Naja, also unsere Dummheit ist natürlich eine Dummheit, dass wir denken, ja, von San Francisco nach Honolulu nochmal eine Stunde einsteigen, wie in München, Paris. Aber das ist ja nicht so. Die Verhältnisse stimmen, glaube ich, nicht.
Ja, ja, ja. Ich glaube, deswegen waren wir auch so fehlgeleitet.
Und Russland ist nämlich auch viel zu klein. Ich weiß, deshalb habe ich das mal gelesen, weil irgendwo, natürlich ostaffine Thema, irgendjemand aus dem Osten Deutschlands hat aufgezeigt, dass dass Russland einfach auf dem Globus viel zu klein dargestellt ist. Die Landmasse ist viel größer. Als okay. Beispielsweise die von Europa.
Ja, ja, okay.
Also die Distanzen stimmen deshalb.
Da wollte man so ein bisschen ja. Gleichgewicht haben.
Ja, genau, ja,
richtig. So
ja.
Groß. Wenn wir denen erzählen, die sind nur so groß, aber man glaubt es ja auch. Woher soll man das denn besser wissen?
Ey, also wie gesagt, ich bin da eingestiegen, dachte, okay, pullern kann ich, wenn ich aussteige in Hawaii und dann Mittelreihe, Dreierplatz. Oh, warte mal, wir müssen ja. Doch nochmal aufstehen.
Nee, das war ganz unangenehm. Aber das war trotzdem eine coole Reise. Also wir waren danach nochmal da, zwei Wochen nach dem Super Bowl, haben wir Urlaub gemacht.
Da war das Lustige mit dem Rückflug.
Ja, da bist du nämlich als einziger nicht nach San Francisco, sondern ich glaube nach Oakland geflogen.
Ja, Tim Kräft hat für mich die Flüge gebucht. Wahrscheinlich hat er mir wirklich geschrieben und ich habe nicht drüber nachgedacht, aber geschrieben, mach mal. Und er hat, wie war das? Das war der Flug nach Hawaii von... Ach genau, und zwar der Super Bowl war fertig in San Francisco und Max Zierke, Leo Hofgärtner, Tim Kräft und Kira, seine damals noch Freundin, heute Frau, sind nach Hawaii geflogen, um dort Urlaub zu machen. Und wir waren in San Francisco logischerweise beim Super Bowl und sind aber von Oakland aus geflogen.
Nee, nicht so? Wir sind schon da von San Francisco aus geflogen.
Aber dann, nee, Moment, ich stand am falschen Gate.
Beim Rückflug, ich weiß das noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen.
Wir sind alle,
wir haben uns am Flughafen.
Wir waren vier Personen, die alle gemeinsam unterwegs waren.
Genau.
So, und jetzt du weiter.
So, dann standen wir da, haben dann Gepäck aufgegeben, Sicherheitskontrolle. Und dann waren es irgendwie noch 10 Minuten bis Boarding und wir hatten aber noch Hunger. Und dann haben wir uns eine Pizza geholt und dann sind wir mit der Pizza zu dem Gate gelaufen, ich bin rein.
Wir waren schon echt spät, das war schon Last Call. Ja. Also wir wurden schon aufgerufen.
Ich gehe rein mit meinem Handy, Pizza in der einen Hand, QR-Code in der anderen, wird grün, Tor geht auf, wie Leo kommt hinterher, genau das gleiche. Du stehst da und dann piept's und blinkt rot.
Piep, 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 piep.
Und dann haben wir erstmal gesagt, oh, kann ja nicht sein.
Genau, kann ja nicht sein.
Und dann kam die Stewardess, die Schalterdame und hat auf dein Ding geguckt und hat gesagt, ja, aber das ist ja auch nicht San Francisco, das ist Oakland. Und ich glaube, Oakland hatte zu dem gleichen Zeitpunkt Boarding oder 5 bis 10 Minuten später.
Zum Glück 10 Minuten später, aber halt am anderen Ende des Flughafens.
Und da haben sich unsere Wege erstmal getrennt.
Da habe ich kurz mein Leben vor mir herziehen sehen und dachte, hä, scheiße, was ist hier los? Ich bin ja überhaupt nicht mündig erledigt. Bin zwar schon 28, aber wie, jetzt bin ich nicht im gleichen Flieger. Genau, und dann musste ich, das war so absurd, und dann musste ich zum anderen Gate rennen und bin da hin und dachte, das kann ja nicht sein. Wieso habe ich einen anderen Flug? Und da durfte ich tatsächlich einsteigen. Stimmt, und dann war ich, bin ich an einem anderen Flughafen gelandet?
Ja. Alter, Vater. Wir hatten dann noch einen Tag Aufenthalt.
Wir hatten ja noch den Tag, deshalb war das so. Das ist einfach nicht zu fassen, das ist wahr. Stimmt, das ist ein traumatisches Kindheitserlebnis. Das ist wie eine Misshandlung. Mein Gehirn hat's verdrängt.
Du hast vollkommen recht. Aber der Tag war dann auch noch ganz interessant, weil da waren wir nur noch zu viert, da waren wir nur noch vier Jungs mit dabei.
Ja, ja.
Und Tim hatte ein Airbnb
in San
Francisco gebucht mit einem Doppelbett. Ihr habt, glaube ich, zu dritt in dem Doppelbett gelegen und ich lag über euren Füßen.
Ja, du hast unten quer gelegen.
Also das war ein sehr, sehr witziger Ausflug, alles in allem.
Du hast vollkommen, stimmt, deshalb hat das am Ende doch funktioniert, genau, ich bin einfach zu einem anderen Flughafen, übrigens in einer anderen Stadt, das sind einfach unnormal 80 Kilometer Unterschied gewesen.
Aber du bist heil angekommen. Wir haben dann, ich saß im Flugzeug, absolut, und dann habe ich dir geschrieben, und hast du es geschafft? Dann kam auch einfach keine Antwort.
Stimmt. Oh, war ich sauer. Ich behaupte bis heute, er hat es mir nicht gesagt, dass ich auf einem anderen Flieger war. Stimmt, da war ich auf einem anderen Flieger. Du hast vollkommen recht.
Es war sehr, sehr ereignisreich, das Ganze.
Das war absolut stimmt, als wir in Hawaii angekommen sind, in unserem Quartier, mit dem Auto, fahren wir so einen leichten Hügel hoch und mussten dann so ein Stück runterfahren zu unserem Haus und da stand ein Schild.
Ja, dass man da besser nicht vorbeifährt, das war so eine blinkende Installation,
ja, genau, ja.
Weil da unten ist Dengue-Fieber.
Danger Zone, Caution, ja. Dengue-Zone.
Dengue Zone. Aber wir haben es alle überlebt.
Dengue Fieber, ganz kurz, ist eine Krankheit, die durch Mückenstiche oder durch Tierbisse quasi übertragen wird. Und beim ersten Mal bekommen ist schon scheiße, aber ist noch okay. Also kann man überleben. Aber es ist tatsächlich so aggressiv, dass man auch vielleicht schon mal auf einer Intensivstation landet. Aber der Punkt ist, einmal kann man es bekommen, beim zweiten Mal definitiver Tod. Das hat man sich damals zumindest bei uns im Urlaub erzählt.
Ja, einen Freischuss hat man. Aber es war nicht die größte Bedrohung, die es da vor Ort für dich gab. Es gab nämlich
Stimmt, Kekse, selbst gebackene Kekse waren auch teilweise eine Bedrohung. Nein. Ohne hier zu tief einsteigen zu wollen. Die haben auch schon mal einen kleinen Mittagsschlaf von 6,5 Stunden von 16:30 bis 23:30 Uhr hervorgerufen.
Erinnerst du dich an das Fischerdorf unten, wo du nicht hin wolltest, weil du gesagt hast, dass die Einheimischen,
dass die mich auffressen? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das klingt nach mir, wenn ich so sage. Habe ich dir gesagt?
Blonde Haare und weiße Haut. Das du wirst geopfert, um zur Medizin weiterzuarbeiten.
Ja, da war ich aber auch, da sah ich halt auch wirklich aus wie Knete und habe immer Angst gehabt, dass mich einer wegfängt. Das war wirklich, oh, weißt du noch, wir waren, das war eigentlich wirklich ein lustiger Urlaub, wir sind, shit, wie auch immer die so 100er Sonnencreme mit hatte, und das war wie so ein Vampir, ja, immer wenn so ein bisschen Sonne an mich gekommen ist, Hilfe, ich verbrenne. Und ich habe ganz empfindliche Füße. Ich habe, Thema Flipflops, ich habe ganz empfindliche Füße. Damals hatte ich auch noch unfassbar zarte Hände, weil ich einfach nicht viel körperlich arbeiten musste in meinem Leben.
Anders als heute,
absolut. Und damals hatte ich auch noch unfassbar empfindliche Füße. Und wir waren schnorcheln oder wir waren irgendwo schwimmen mit Schildkröten. Und ihr hattet, ich glaube, Tim hatte solche Schuhe, die man da anziehen kann, so eine Gummidinger. Und ich hatte das nicht. Und ich weiß noch, du und Leo, ihr seid da rumgelaufen, als wenn nichts wäre. Und ich hätte mich am liebsten heulend an den Rand gesetzt, wie so ein Sechsjähriger, und hätte gesagt, nee, ich will nicht mehr. Weil mir das so wehtat an den Füßen. Ich hatte da keinen Spaß bei. Und ihr seid da rumgelaufen. Das sind traumatische Erlebnisse. Das ist so weit hinten abgespeichert. Jetzt bricht es gerade alle wieder aus mir raus. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, ja.
Das hat so unfassbar weh an den Füßen und ihr auch ein bisschen. Wie ein bisschen. Ich war am Sterben.
Ja, Hornhaut brauchst du.
Alter.
Die muss man sich auch ein bisschen antrainieren.
Alter. Seitdem habe ich, das war immer richtig aufgerissen, die Seele. Aber so langsam hat sich die Hornhaut gebildet, die ich auch brauche, wenn ich dann in Redaktionssitzungen lande, wo es heißt, sag mal, diese Clubhouse, dürfen wir das eigentlich zitieren? Wo ich mir denke, Moment mal, wie dürfen wir das zitieren? Was ist hier los? Oh Gott, jetzt bin ich on fire, ich merk's gerade. Eieieiei, oh krass.
Eine Geschichte müssen wir noch erzählen.
Ja, bitte.
Vom Pro Bowl, weil das hat auch im weitesten Sinne was mit dem Sport zu tun.
Ja.
Wir waren da und das war echt cool. Wir sind ja aufs Feld gegangen, wir haben mit allen geredet, ich weiß noch, mit Tyler Lockett.
Tyler Lockett wollte Schuhe tauschen. Jerry Rice haben wir auf dem Feld. Ja. Lief einfach so rum, hier kurz ein Interview geführt. Haben uns das Spieler erzählt oder Journalisten, die auf dem Rückflug mit uns waren, die meinen, dass, also da war klar, dass der Pro Bowl Hawaii verlassen wird.
Genau.
Aus Geldgründen.
Das war auch der letzte.
Das war der letzte, richtig. Und alle haben gesagt, shit, das war so geil, weil das war halt irgendwie, das war jetzt, wie ein Incentive, die Reise. Und deshalb haben die Spieler doch Bock gehabt. Die sind da hingefahren, etwa Hawaii, 35 Grad. Deshalb war das auch so chillig auf dem Feld. Die Spieler sind da hingegangen, hatten ihren Spaß, einen Job die Tag, nicht so hart mit Sicherheitsbedingungen. Die, die da waren, die Fans, die Journalisten, jeder hat so ein bisschen miteinander geschnackt. Das war so geil.
Ja, das fand ich auch. Das war eine richtig geile Atmosphäre.
Voll.
Johnny Hacker, mit dem haben wir gekickt. Oh,
ja. Stimmt. Also Johnny Hacker hat dir zu kicken beigebracht.
Ja, genau. Stimmt. Beim Aufwärmen. Das war echt
beim sehr schön. Exakt, beim Aufwärmen, genau. Während die sich warm gemacht haben, sind wir aufs Feld her.
Und wir sind da auch mit Pippen unterwegs gewesen.
Ja.
Mit unserem geliebten Kameramann. Und der ist so ein richtiger USA-Freak.
Der hat das studiert, so ja.
Genau,
ja.
In L.A. studiert. Und der weiß echt sehr, sehr viel über die Geschichte, über alles, was in dem Land so zu sehen ist. Und wir sind dann, glaube ich, weil mussten wir nicht sogar los, schon vor Ende des Spiels? Weil wir sind so im dritten Quarter, glaube ich, gegangen, weil wir zum Flughafen, glaube ich, mussten.
Stimmt, du hast recht, ja.
Und das Stadion in Honolulu ist furchtbar alt gewesen. Mhm. Das war eine richtig alte Schüssel.
Richtig mochig.
Also richtig kacke,
aber
irgendwie geil.
Ja.
Kein Dach natürlich. Und
kannst du dich erinnern, es gab nur einen Fahrstuhl, um in die zweite oder dritte Etage zu kommen. Keine Treppen. Und dann stand man da unten. 40 Stimmt. Menschen. Ja. Oh Gott, und der Fahrstuhl natürlich an jeder Station angehalten. Und so wie es in Amerika üblich ist. In Amerika sind ja quasi so also ihr habt es ja mitbekommen, als Corona war, haben von einem Tag auf den anderen 40 Millionen Menschen ihren Job verloren. Und eine Menge Amerikaner arbeiten in so Jobs, die eigentlich nicht da sind, aber irgendwie halt doch.
Fahrstuhldrücker.
Da sitzt immer einer im Fahrstuhl auf einem Stuhl und drückt die einzelnen Dinger.
Vor. Und dann drückt er auf hier.
Und es wurde natürlich immer erhalten und die Fahrstuhltür geht langsam auf und dann ist das meistens einer, der hat irgendwie gut malen und dann hält er die Tür noch auf, weil 800 Meter weiter einer an ihr rankommt und sagt, hier, ich will noch rein und man denkt
auch
sich...
Hier.
Ja, auch hier, genau. Und man denkt sich so, lass zu gehen. So, der Europäer, zu. Ah, sorry, hab versucht, aber... Ja. Und die halt Tür aufhalten, oh Gott, das war... Also alles Erlebnisse, die abgespeichert sind.
Und parken, weißt du das noch?
Das war nämlich, das, sag mal deins und dann...
Auf Fort Island musste man parken.
Das also, war so eine Militärbasis, du hast recht. Weil, und dann mit dem Bus, jetzt wo du sagst, genau.
Weil um das Stadion in Honolulu gibt es, glaube ich, 10 Parkplätze.
Stimmt.
Und daneben ist direkt so eine Militärinsel. Da kommst du nur über so eine riesenlange steinerne Brücke hin.
Stimmt.
Und da mussten wir parken, da haben ganz viele geparkt. Und als wir dann zurückgegangen sind, im dritten Quarter, da war da natürlich keiner. Weil alle noch im Stadion waren.
Stimmt.
Und wir sind dann diese Brücke, die wir hin mit dem Bus, weil wir da abgeholt worden sind, sind wir zurückgelaufen.
Stimmt.
Und Pippen, der ortskundig ist, hat gesagt, ey, jetzt sind wir hier auf Fort Island, das ist normalerweise eine Militärinsel, da kommst du gar nicht drauf.
Ja, stimmt.
Das ist halt abgeschirmt, da stehen Marines, alle, schieß mich tot.
Wir sind noch zu irgendeinem Grab gegangen, oder? Hat er irgendwo in der Hände pinkelt? Ja. Sorry, also erzähl du bitte. Bei mir ist das immer gerade so wie so kindlich. Das wird wieder getriggert. Ich konnte mich nicht mehr erinnern. War so, oder?
Wir sind dann zurückgelaufen und da war halt niemand. Da hat Pippen gesagt, ey, ich weiß hier auf Fort Island, auf der anderen Seite, die Insel, die ist auch nicht so groß. Also bis zum Auto quasi in 10 Minuten bist du da rum. Da auf der anderen Seite, da ist so ein Schiffswrack von Pearl Harbor, von dem Angriff.
Stimmt.
Das ist normalerweise gar nicht öffentlich zugänglich. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, und was willst du uns damit sagen? Ja, wir müssen uns das mal angucken gehen. Auf einer Militärinsel. Wo halt, da wohnen sogar noch Veteranen.
Stimmt. Ja, Privatautos an dem Parkplatz.
Ja,
ich erinnere mich.
Und dann haben wir irgendwie uns nicht durchsetzen können und dann ist Pippen da hingefahren mit uns. Und das war echt geil. So ein altes, zerbombtes Wrack, was wirklich noch total gut erhalten war. Ja, an so einem Steg, du konntest auf den Steg. Und dann kam auch einer von den Veteranen, so ein alter Mann, aus seinem Garten raus. Weißt du das noch?
Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Und erstmal hat er uns gefragt, ob wir verrückt sind, dass wir uns da frei bewegen. Und dann hat er aber auch gecheckt, okay, die sind alle im Stadion, das kriegt keiner mit. Dann hat er uns noch ein bisschen was erzählt.
Ja, jetzt wo du sagst, irgendjemand hat uns was erzählt. Ja. Also, dass uns jemand was darüber erzählen konnte, der Ahnung hatte, das ist abgespeichert. Aber wer das war, nicht
das interessant. War echt, als wir dann das zweite Mal noch da waren, nach dem Super Bowl, waren wir auch in Pearl Harbor selbst. Und da laufen ja auch noch Veteranen rum.
Stimmt.
Die damals dabei waren.
Genau, richtig.
Also inzwischen wirklich uralte Männer, die jeden Tag da in ihren alten Uniformen stehen und den Leuten erzählen, also unentgeltlich, weil sie auch, glaube ich, einfach total stolz darauf sind.
Ja, voll, ja.
Erzählen, wie das war an dem Tag. Da kamen die Bomben, da kamen die Flieger und so. Also das ist schon schon sehr, sehr, sehr krass gewesen.
Stimmt. Und zwischendurch, was wir weggelassen haben, hat jemand gepinkelt. Das war auf jeden Fall auch da an dem Fall.
Hatte einer?
Ich bin mir sehr sicher. Und ich denke gerade darüber nach. Wahrscheinlich war es Pippen. Und ich war noch jünger und habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass der nicht wenigstens noch eine halbe Stunde. Jetzt bin ich 34 und jetzt kann ich nachvollziehen.
Jetzt weißt du, was los ist.
Jede Minute zählt, jede Sekunde zählt, wenn's kommt. Deshalb heute wäre ich derjenige, der da irgendwo die Notdurft verrichtet.
Also stimmt, guckt euch das mal an, liebe Supis. Hawaii ist eine Reise wert. Haben wir jetzt 50 Minuten lang, glaube ich, klar zum Ausdruck gebracht. Aber ich sage euch, das Schlimmste habt ihr jetzt überstanden. Jetzt sprechen wir einfach mal über ein bisschen Sport. Ich habe jetzt einfach den Trainer reingehauen, um einfach mal ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und wir kommen nach exakt jetzt 50 Minuten.
Nein, 50 Minuten schon?
Zum
Alter Vater.
Sport.
Sportlich wird's bei uns. Okay, dann machen wir das aber kurz, oder?
Ja, was gibt's zu sagen? Also ich muss sagen,
31-26, Tampa Bay Buccaneers gegen Green Bay Packers.
Um das mal so von oben zu betrachten. Wenn man ein Drehbuch geschrieben hätte am Anfang der Saison, mit dem man möglichst viele Oscars hätte gewinnen wollen, dann hätte das genau so ausgesehen. Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers zu Hause mit Tom Brady gegen den neuen Superstar der Liga, gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs.
Ich kann dir nicht widersprechen, es ist absolut wahr. Der 10. Super Bowl für Tom Brady. Die Hälfte seiner Jahre, die er gespielt hat, wenn er fit war, war er im Super Bowl.
Das ist schon fett. Wie war so dein Gefühl während des Spiels? Ich weiß, du bist ein Aaron Rodgers-Verfechter.
Absolut, absolut.
Und ich hätte es ihm auch sehr gegönnt, aber am Ende muss ich sagen, das war einfach verdient und man kann nichts anderes machen, als zu sagen, Respekt und tiefe Anerkennung.
Ja, ich habe heute Morgen, habe ich mir einen Kaffee geholt auf dem Viktualienmarkt. Da ist der Besitzer dieses Ladens, auch riesengroßer Packers-Fan, den habe ich noch am Donnerstag oder am Freitag, habe ich den rumlaufen sehen in München und wir haben kurz darüber geschnackt und haben gesagt, shit, dieses Jahr Aaron Rodgers, man hat das Gefühl, das ist sein Jahr. Er zieht in den Super Bowl ein. Am Sonntag hatte man nicht das Gefühl, dass er derjenige ist, der das Spiel noch dreht. Und natürlich waren da auch ein bisschen Coaching-Sachen, also der Touchdown kurz vor der Halbzeit, wo zu Recht auch Patrick im Studio gesagt hat, shit, wieso verteidigen die da mit einem Safety? Also wieso kreieren die 1-zu-1-Situation? Du weißt doch, okay, den Schuss, den nimmt er im Zweifelsfall, weil in Field-Goal-Reichweite waren sie eh. Das war ein großer Fehler. Rodgers ist immer nicht in die Endzone gelaufen, kurz vor Ende des Spiels, wo man, also ich hab's.
Dann dachte man, okay, jetzt hat er auch den Speed.
Deshalb.
Einfach nur noch laufen.
Ich hab's mir noch nicht geschafft, nochmal in Ruhe alleine anzugucken. In dem Moment weiß ich noch, dass ich beim Zuhören von Jan und Patrick gedacht habe, so klar ist das nicht, dass er da in die Endzone gehen kann. Ja, aber ich sag mal,
die Sterne standen schon gut bei dem Snap.
Das ist wahrscheinlich wahr. Also, das war dritter Versuch. Er hat den Pass geworfen, der war nicht sonderlich präzise, war auch in die Deckung, also Adams, das war auch ein bisschen die Anklage, immer nur auf Adams gepasst, den Pass auch wieder auf Adams, anstatt selber in die Endzone zu laufen. Sagen wir mal so, da kam, glaube ich, ein bisschen tatsächlich nicht so glückliches Coaching zusammen bei den Packers in der Defensive und einen Aaron Rodgers, der am Ende jetzt, ich bin großer Verfechter, aber am Ende hat er in Conference Championship Games einen 1-4-Rekord. In den Playoffs hat er, glaube ich, 10 und 9 oder 11 und 10, also quasi knapp 500, richtig. Aber 4 Overtimes verloren, hat der Conference Championship Game gegen die Seahawks verloren, wo sie 16-0 zurücklagen, also die Seahawks und das Ding noch gedreht haben. Jetzt dieses Spiel, am Ende ist es verdient, weil, und jetzt kommt ein Punkt, der klingt nicht sehr logisch, aber denkt in Ruhe drüber nach. Am Ende ist es verdient, dass Tom Brady im Super Bowl steht, weil wer in der zweiten Halbzeit folgende Possessions hat, Interception, Interception, Field Goal, 4-mal den Ball gehabt, 3 Interceptions, 1 Field Goal und trotzdem am Ende siegreich vom Platz geht, der hat was richtig gemacht. Weil es lief in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zusammen bei Tom Brady, aber
er hat in der ersten Halbzeit gut vorgebaut.
Richtig, er hat in der ersten Halbzeit gut vorgebaut und vor allen Dingen am Ende hat er das Spiel gewonnen. Die brauchten 2 First Downs, weil mit 2:05 haben die Packers das Field Goal gekickt, wo jeder gesagt hat, okay, müssen sie da nicht für jeden. Ich habe die New York Times hatte einen Artikel darüber, die Siegchance war zu dem Zeitpunkt bei 10% circa für die Packers.
Bei dem vierten Versuch.
Genau, bei dem vierten Versuch durch das Field Goal ist sie auf 6-7% runtergefallen. Sagt man, okay, klingt doch erstmal immer noch nach einer kleinen Chance, aber das ist halt schon signifikant, wenn du nur 10% hast und das halbierst du.
Ja, und Rodgers hat auch danach gesagt, war nicht sein Call.
Es war nicht seine Entscheidung.
Und hat durchblicken lassen, er hätte es wohl anders gemacht.
Absolut. Matt LaFleur wurde auch danach natürlich gefragt in der Pressekonferenz und sagte, es war meine Entscheidung und ich stehe auch dazu. Ich sag mal so, natürlich haben sie jetzt das Spiel verloren und ich kritisiere immer, wenn man, das machen nämlich, glaube ich, Sportberichterstattung generell zu häufig und leider, ehrlich gesagt, popkulturelle Sportberichterstattung wie die unsere viel zu häufig, dass immer nur das Ergebnis bewertet wird und danach heißt es, war gut oder schlecht. Er hat 3 Interceptions in der zweiten Halbzeit mit seiner Defense kreiert, Matt LaFleur oder Matt LaFleurs Defense, die Packers Defense. Ich hätte auch nicht den Field Goal genommen, sondern ich hätte den vierten Versuch ausgespielt, weil du hast sie an der gegnerischen oder an der eigenen 8-Yard-Linie. Von da müssen sie anfangen. 8-Yard-Linie ist aber auch nicht 3-Yard-Linie, muss man sagen.
Mhm. Also Brady hätte nicht in der eigenen Endzone gestanden.
Richtig, Brady hätte selbst bei einem Dropback gerade so auf Endzonenhöhe gestanden. Hättest ja nicht mit dem vierten, doch, du warst und Goal. Also du hättest einen Touchdown erzielen müssen. Ich kann nachvollziehen, wenn Matt LaFleur sagt, hey, es war meine Entscheidung und ich habe die bewusst gefällt. Warum? Weil ich gesehen habe, dass meine Defense 3 Interceptions kreiert hat und ein Field Goal. Du hast sie halt eigentlich in der zweiten Halbzeit ganz gut unter Kontrolle gebracht und du hast gesehen, dass Brady nicht mehr süd war wie in der ersten Halbzeit. Und Brady, sag du mal.
Ja, aber wie viel war noch auf der Uhr?
2:05.
Ja, heißt also, da nochmal den Ball zu geben. Ich glaube, die Packers hatten auch schon 1-2 Auszeiten verbraten.
Ja, eine, genau, hatten noch. Nee, die hatten noch alle 3 in der Tat.
Hatten noch alle drei in der Tat, genau.
Also die hatten alle 3 Auszeiten. Ich sag mal so, es ist natürlich katastrophal, weil du hast Aaron Rodgers und du hast eigentlich.
Jetzt muss er sich immer anhören, was wäre passiert, wenn du ihn einfach. Und es gehen ja jetzt in der Legende gehen einfach alle mal davon aus, dass es ein Touchdown gewesen wäre. Ja,
auch das ist wahr. Auch das ist wahr. So wie bei dem dritten Versuch eigentlich. Da zu Recht sagt man, shit, wäre er da in die Endzone gelaufen, wäre er vielleicht nicht reingekommen und an der 1-Yard-Linie gestoppt worden, hätten sie 4. und 1 gehabt. 4. und 1 kannst du
dann den vierten Versuch ausspielen. Dann hätte Aaron Jones schon reingedrückt.
Richtig, genau. Am Ende.
Aber das ist alles?
Spekulatius. Ja, hätte Fahrradkette, wie bekannte Menschen im Bundestag sagen würden. Deshalb, es ist unfassbar schmerzlich. Die Packers waren recht gut dieses Jahr. Also recht gut, die waren gut dieses Jahr. Rodgers war gut dieses Jahr. Aber am Ende, und das bleibt, glaube ich, bestehen, weil die Legacy von Tom Brady war eh schon unantastbar. Und ich muss leider. Tut mir leid, ist ja nicht so kollegenschältig gemeint, aber ihr habt die Diskussion in der Telefonkonferenz gestern. Ja, wenn Mahomes Brady schlägt, dann hat er ja schon die Chance, auch mal der GOAT zu werden. Ja, bestimmt. Natürlich hat jeder die Chance, der GOAT zu werden, aber diese Legacy von Tom Brady, die ist so, ich habe den Beton wahrscheinlich ohne Grund letzte Woche kurz mal eingespielt. Das ist einfach Fakt. Das sind 2 Hall of Fame-Karrieren und die zweite übrigens im Alter 33 und älter, der ist, seitdem er 40 ist, 3-mal in den Super Bowl gekommen. Mhm. Das ist einfach nicht, das ist ja auch nicht mehr nur durch eine sportliche Leistung zu erklären. Und genau das ist ja der Punkt. Brady ist sportlich immer noch unfassbar gut, ist besser als die ganzen anderen Alten. Breeze, Rivers, Rodgers. Breeze und Rodgers haben immer den Super Bowl erreicht in ihrer Karriere. Tom Brady steht da zum 10. Mal. Und Tom Brady ist, um Breeze und Rivers nochmal rauszunehmen, der ist sportlich immer noch in der Lage, die tiefen Würfe zu machen. Der macht keine Fehler und man muss ihn nicht kaschieren. Du kannst Tom Brady voll ausspielen. Der funktioniert in einem Bruce Arians-System. Und das ist sportlich natürlich sau gut, aber am Ende ist es was da oben drin.
Er klopft auf Holz.
Da, genau, er klopft auf Holz. Da ist was im Kopf, da ist was in der Attitude, was auch alle Mitspieler sagen. Alle Mitspieler in Tampa, die da schon lange mit dabei sind, Levante David, Linebacker, irgendwie 10 Jahre in der NFL, vorher nie die Playoffs gekommen, alle sagen, die mit diesem Motherfucker zusammenspielen, man glaubt daran. Tom Brady vermittelt das Gefühl, dass sie in den Super Bowl kommen und dass sie dieses Spiel immer gewinnen können. Und das ist einfach, das ist so eine unfassbare Qualität und genau deshalb ist er der GOAT. Die ganzen Erfolge auf jeden Fall, aber das, was bei Michael Jordan immer gesagt wird. Er hat nie die Finals verloren, was LeBron nicht kann. LeBron hat auch verloren und Schwäche gezeigt. Jordan hat übrigens auch in den Playoffs verloren. Redet halt keiner drüber, weil es halt.
War nicht Final.
Genau, weil es nicht Final war und weil es nach der Auszeit war. Also man hat für sich mit der Geschichte seinen Frieden gemacht und verargumentiert das so, dass Jordan nie verloren hat und immer den Siegeswille hatte. Hat er. Aber Tom Brady hat den auch und zwar auf eine Art und Weise, die Die ist schon krass. Der ist 43, der macht das seit 21 Jahren und der steht da wieder. Und wie du sagst, das ist wie Hollywood. Und zwischendurch sahen die Buccaneers manchmal nicht gut aus. Zwischendurch sah Brady manchmal nicht gut aus. Und am Ende übrigens steht er wieder im Super Bowl. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar.
Es wird sehr interessant werden, glaube ich, wenn wir mal in 15 Jahren darüber sprechen.
Oh ja.
Wenn auch Pat Mahomes seine Karriere
oh ja.
ja noch nicht hinter sich hat. Gehen wir mal davon aus, er macht den Brady und spielt bis Mitte 40.
Ja.
Wie wir dann reden werden.
Vollkommen richtig.
Angenommen, da kommt jetzt wirklich eine Serie, die man noch nicht gesehen hat und die deutet sich ja ein bisschen an.
Absolut.
Aber der bringt dieses Spiel auf ein ganz anderes Level, ja. bringt Eigenschaften mit, die vorher noch keiner hatte.
Ja.
Also muss man da muss man mal abwarten, glaube ich.
Das ist absolut, das ist auch nochmal wichtig, das kann man auch, glaube ich, nochmal sagen. Brady war der 199. Pick der Draft. Auch deshalb finde ich, ist es nochmal besonderer und natürlich will man, auch weil man natürlich als Journalist oder als Außenstehender, braucht man ja irgendwie Kenngrößen, wenn man den Sport nicht selber spielt. Und das sind häufig Zahlen. Deshalb werden natürlich die Zahlen immer zu Rande gezogen, aber den Fakt, dass Brady halt niemand war und Brady hatte keiner auf dem Zettel und keiner hat in dem das Talent gesehen und trotzdem hat er das geschafft, das über so viele Jahre abzuspielen. Das ist ja anders bei Mahomes. Der war zwar nicht der First Pick in der Draft, aber alle haben schon immer das Talent in ihm gesehen. So, und das ist schon, deshalb wird das sehr interessant sein, wie man über Mahomes redet. Mahomes ist spielerisch auf jeden Fall der talentiertere Quarterback. Also die Anlagen, die er zeigt, die sind besser als die Brady gezeigt hat in seiner ganzen Karriere. Brady hatte unfassbare Jahre, auch die 2007er-Saison mit den Patriots, wo sie quasi Football neu erfunden haben. Googelt mal irgendwie danach. Tom Brady 2007 mit Randy Moss. Das war so, wie Football heute gespielt wird, auch mit einem modernen Receiver, einem kleinen Mann. Wes Welker war das damals. Das haben die groß gemacht. Aber Mahomes ist halt einfach King und die Chiefs haben halt einfach auch ein Team. Travis Kelce ist einfach wahrscheinlich der beste Receiver im Team und die haben noch Tyreek Hill. Und Travis Kelce ist übrigens ein Tight End. So, das ist schon, da kann große passieren, aber, und das wollte ich noch sagen, als du meintest, da ist eine Story in the making, ist es, aber wir haben gesehen, wie schnell es geht. Einer greift dir in den Nacken, du gehst Knockout und wenn der Gegner vielleicht schon die Bills gewesen wären und nicht die Ravens, Nee, die Ravens haben gegen die Bills gespielt. Gegen wen haben sie gespielt?
Die Browns.
Browns, genau. Wenn der Gegner nicht die Browns gewesen wären, dann verlierst du das Spiel vielleicht schon. Das ist halt schon krass. Und das ist halt schon auch einfach ein verdammt harter Sport, der durch Verletzungen definiert wird. Tom Brady war nie verletzt. Lass uns wieder hier auf dieses Holz klopfen, dass Patrick Mahomes sich nicht verletzt und dass er ganz häufig da im Super Bowl steht. Ist natürlich auf jeden Fall jetzt der Super Bowl. Ich möchte unbedingt einen Bauern besuchen und ein Interview mit ihm führen und dem Bauern nicht sagen, wer ich bin, worum es geht, sondern einfach dahin kommen, einen Bauern finden, der Ziegen hat. Und zwar eine richtig alte Ziege und nach Möglichkeit eine richtig junge Ziege.
Ja.
Und dann soll er mir einfach erzählen, was Ziegenaufzucht, was Ziegen ausmacht, welche Milch schmeckt besser, junge oder alte, welche Ziege ist eher ein Dickkopf. Steck mir wie einen unfassbar lustigen Beitrag vor.
Old Goat gegen Baby Goat.
Oh ja.
Was sind die Unterschiede?
Was sind die Unterschiede? Also ja, das ist tatsächlich, das ist einfach ein Traum für jeden Zuschauer. Das ist auch ein Traum für jeden Gelegenheitszuschauer. Und auch wenn das ja im Internet immer in diesem Jahr ein bisschen abgeschwächt ist, aber die Jahre davor war halt immer, oh, ich kann das nicht mehr sehen, Brady. Im Deutschen, im US-Raum, alle sind abgenervt von Tom Brady.
Ja, wobei ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist das nochmal was völlig anderes.
Dieses Jahr ist es wirklich anders.
Dieses Jahr haben auch die Hater einfach kein Argument mehr. Vorher war es immer, ja, die scheiß Patriots,
es ist wahr.
Belichick und
es
jetzt
ist wahr.
Macht er da seine One-Man-Show ganz alleine.
Ja.
Und alle sagen, ja, okay, das, wofür wir ihn früher angegriffen hätten, ist einfach nicht mehr da. Neues Team, neuer Trainer, neues Umfeld. Und er führt das Team einfach im ersten Jahr zum ersten Heim-Super Bowl.
Es ist einfach.
Es ist wirklich, also. Wir verneigen uns einfach mal kurz.
Ja, eine geile Geschichte. Umso tragischer, dass 22.000 nur im Stadion sein werden. 7.500 quasi geimpfte Healthcare-Mitarbeiter, also Menschen aus der Medizin. Und ich bin wirklich sehr traurig, dass wir da nicht hingeflogen sind. Und
Ich glaube, das hätte dieses Jahr nochmal einen anderen Flair gehabt.
Absolut, absolut. Da an dem Platz stehen, das Weil das auch, glaube ich, das Raymond James Stadium ist nicht sonderlich sexy. Das ist auch eher ein bisschen oll und ein bisschen alt.
Ja, es ist alt, ne?
Genau.
Ja.
Das ist, ich glaube, da sind die Wege kürzer. In so neuen, modernen Stadien kommst du halt auch nicht mehr so einfach ans Spielfeld ran. 10 Sicherheitszonen, 3 Ringe, da nochmal die Karte vorhalten, da jetzt eine Schranke.
Ist nicht Honolulu.
Ja, absolut. Und genau da musste ich nämlich dran denken. So ein Stadion, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wie Honolulu. Huch, hier ist der Ausgang. Bist schon auf dem Platz. Hi, grüß dich, Tom, Mensch, wie jetzt denn?
Aber ich glaube, man muss also dazu sagen, jetzt, also eigentlich war ja geplant, dass wir mit einer ganz kleinen Truppe fliegen, aber so Interviews und sowas sind natürlich auch von vornherein nicht erlaubt in diesem Jahr. Also das wäre.
Die reisen ja auch ganz spät erst an.
Ja.
Also die Chiefs werden am Freitag erst anreisen. Tatsächlich, wir haben es ja nun schon ein paar Mal erlebt und ich weiß ja nicht, welche Sportler ich darüber habe sprechen hören, aber. Das Thema Media Week, ich hab mit Marc, welche Sportler habe ich darüber sprechen hören? Ich habe mit Marc Nesotscha darüber gesprochen. Das ist natürlich schon, ein unfassbarer Grind. Und eigentlich wollen und sollen die sich auf Football vorbereiten und das machen sie auch, aber sonst haben sie halt den Rest der Woche für sich Zeit, auch vielleicht einfach. Manche chillen, hier in den Club, spielen Playstation, manche kommen aber runter und konzentrieren sich auf ihren Job. Und das kannst du in der Woche nicht. Dein Job ist, den Medienrummel mitzumachen. Ich weiß noch wie.
Jeden Tag, das muss man echt mal sagen. Absolut. Diese Hot Week ist für die Spieler. Also irgendwann denkst du auch als Spieler, spätestens am vierten Tag, boah, jetzt habe ich doch eigentlich alles gesagt. Und jetzt kann auch, ehrlich gesagt, keine neue Frage mehr kommen.
Absolut. Und viel zu häufig, also ich kann dir sagen, dass das bei uns, oder ich sage euch das da draußen, dass das bei uns, glaube ich, so ein bisschen der Fall war. Wir sind halt auch irgendwie, also mir persönlich jetzt so, und ich merke das an der Arbeit von allen anderen. Am dritten oder vierten Tag weiß man nicht mehr so richtig, was man fragen soll, beziehungsweise auch, was man fragen will, weil sich das irgendwie das Verhältnis so ein bisschen verschiebt. Am Anfang ist das noch spannend, so wie wenn man jemanden neu kennenlernt und in so ein Trainingslager kommt, hey, die Deutschen sind da, die und die Spieler habt da zum Interview, sprecht mit denen. Aber am vierten Tag siehst du, du hast dich auch 4 Tage lang gesehen und irgendwie die Fratzen merkst du dir. Und das ist dann auch irgendwie peinlich, wenn man am dritten Tag wieder denkt, ja shit, ja, Moment, wir haben die Chance mit Kelce zu sprechen, wir haben die Chance mit Kittle zu sprechen, natürlich müssen wir da hingehen, aber irgendwann hast du auch alle Intelligente gefragt. So. Und,
ja. Also und die Spieler haben auch jede Frage jetzt mindestens 3-mal gehört.
Exakt, die Spieler haben auch jede Frage 3-mal gehört und diese vermeintlich, was internetaffine Menschen dann immer schreiben, ja, viel zu dämlich, die müssen mal was Sportliches fragen, fass sie mit einer Hand vor den Arsch. Weil wieso willst du da die was Sportliches fragen, die werden dir nichts Sportliches beantworten. Natürlich nicht. Die spielen den Super Bowl, die werden dir nicht sagen, wie sie spielen. Die werden dir, die gleichen immer diese gleichen Seiereien, denn ja, wer ist der beste Receiver im gegnerischen Team? Das ist halt auch, also ich find's nicht sexy. Du musst das halt immer nur richtig verposten, dann ist das irgendwie sexy. Ja. Aber das ist so ein Zwiespalt, den, ich finde, den merkt man so am dritten, vierten Tag, merkt man den schon immer ganz deutlich. Das fällt natürlich dieses Jahr alles weg. Das ist für die Spieler schon, glaube ich, tatsächlich fast eher eine Erleichterung. Die werden da froh sein. Es gibt so Virtual Media Days, habe ich gesehen, also Team Availabilities wird es geben, digitale, virtuelle. Ich glaube, das sind 1,5 Stunden und dann kannst du dich danach wieder auf das Sportliche konzentrieren. Das ist schon eher ein Vorteil.
Am Freitag reisen sie erst an, die Chiefs, also 5-6 Tage später als normal, richtig? Sonst kommen sie immer Sonntag vorher.
Genau, Sonntag, manche Montag erst mit dem Media Opening Night, manche aber auch sonntags, genau, ja.
Also schon alles, glaube ich, stressfreier für die Teams. Die Frage ist, wie groß ist denn dann der Heimvorteil?
Der Heimvorteil ist eh tot, ehrlicherweise. Also nicht erst durch Corona, schon letztes Jahr gab es, also faktisch, wenn man sich einfach Ergebnisse, da ist wieder Zahlen der Thema, wenn man sich Ergebnisse anguckt, gab es letztes Jahr schon keinen Heimvorteil mehr. Ich glaube, 123 Siege, 122 Niederlagen von Heimteams und dieses Jahr war, ich glaube, auch nur ein Spiel über 500, so. Den gab's nicht. Aber trotzdem sind ja Fans da und ich kann dir sagen, das ist ein Vorteil. Und ich glaube sogar, dass es ein größerer Vorteil ist als in einer normalen Saison, dass jetzt auf einmal 22.000 Leute da sind, weil ich weiß nicht, wenig darüber gehört habe, aber es muss jemand von den Bucks gewesen sein. Die Packers-Fans waren sehr laut. Oder waren es die Chiefs-Fans und es waren Bills-Spieler? Also einer der Auswärtsteams aus dem Conference-Final. Hat gesagt, krass, die Fans waren sehr, sehr laut und es hat mich richtig.
Die sind es auch einfach nicht mehr gewohnt.
Du bist es nicht gewohnt, richtig. Ja. Es hat mich richtig aus der Fassung gebracht, weil du so anders Football wieder dieses Jahr gespielt hast. Deshalb glaube ich tatsächlich, 22.000 sind 22.000 so, und ehrlicherweise muss ich gestehen, auch wenn es heißt, da waren nur 16.000 bei den Chiefs drin, ich glaube, also sind wir ehrlich, ist halt auch die NFL, es gibt keinen Kontrolleur, sie sind die eigene Regierung. Wenn derjenige, der die Tür bei 16.000 zumachen soll, die Tür nochmal auflässt und nochmal 8.000 drin lässt, huch!
Kein, schon keiner nachgezählt haben.
Wo kein Kläger, da kein Richter. Und bei den Chiefs sah es nämlich unfassbar voll aus und es war richtig laut bei dem Heimspiel. Deshalb glaube ich tatsächlich, ist das schon ein guter Vorteil, zu Hause spielen zu können für die Buccaneers.
Also eigentlich spricht alles für Tom Brady.
Alter, ja, also eigentlich spricht aber auch alles gegen Tom Brady, weil sportlich kann man ihn nicht vorne sehen mit diesem Team. Und das Team ist super, das Team hat unfassbare Talente, aber die Chiefs, also ich weiß, dass ich sie unterschätzt habe und ich habe aber auch immer gesagt bei uns, okay, ich wünsche mir eigentlich, dass die Chiefs einen starken Gegner kriegen, weil für mich als Zuschauer gibt es nichts Geileres als Patrick Mahomes, der sich strecken muss.
Der mal Gas geben muss,
ja, richtig.
Nicht so wie gegen die Bills.
So, und ehrlich gesagt, gegen die Bills muss er sich nicht strecken, beziehungsweise, was soll man sagen, er hat sich gestreckt. Die Possessions, erste Halbzeit, Punt, Touchdown, Touchdown, Touchdown. Und in der zweiten Halbzeit sah es nicht viel anders aus. Field Goal, Touchdown, Touchdown. Kannst du halt nicht...
Das Ding war halt nach zwei Quartern auch durch.
Richtig. Ne? Jetzt, wo er wusste, ah, okay, vorletztes Spiel, warte mal, jetzt ist aber ernst. Mhm. Mehr als die Hälfte der Drives enden im Touchdown. Die sind halt einfach schon sehr, sehr gut.
Und was wurde geunkt? Ist er überhaupt fit?
Absolut.
Kann er das liefern?
Absolut.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Anhaltspunkt gefunden, wo man hätte sagen können, ah, okay, vielleicht hängt ihm das letzte Wochenende noch ein bisschen nach.
Deshalb, das ist wieder der gleiche Aspekt, den ich meinte. Ich finde eigentlich, die Chiefs, wenn sie unter Druck sind, sind sie für mich als Zuschauer am besten, weil dann muss Mahomes Magic Dinge machen. War nicht notwendig, haben die Spiele trotzdem immer knapp gewonnen. In dem Spiel sind sie gleich so stark rausgekommen, dass Mahomes am Ende nie unter Druck war. Und also ich sag mal so, man konnte es nicht sehen, aber ich wüsste nicht, ob dieser Turf Toe, jetzt mal abseits von dem Knockout, also von der Concussion-Geschichte, die er hatte, dass dieser Turf Toe...
Sein blauer Zeh.
Genau, der blaue Zeh, dass der nicht vielleicht doch ein bisschen, sag mal, die letzten 0,1% von ihm beeinflusst. Weil er ist ja schon jemand, der unfassbar gut in der Pocket unterwegs ist und gut laufen kann. Oh, da ruft jemand an.
Ruf ich später zurück.
Rufst du später zurück. Oder vielleicht auch gar nicht. Ich rufe gar nicht zurück, wenn derjenige anruft. Da gibt es mehrere Leute, die jetzt gerade in Betracht kommen dafür. Deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht schlimm ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Verletzung tatsächlich schlimmer ist, dass ihm der Turf Toe mehr zu schaffen macht, als man denkt. Weil, hast du das mitbekommen? Cole Beasley, Bills Receiver.
Mit gebrochenem Wadenbein gespielt.
Nicht, dass mich irgendwas wundert, dass diese Liga halt einfach wirklich ein Wichser zum Körper ist und zu den Menschen, die ihren Körper hinhalten, mit gebrochenem Wadenbein spielt. What the fuck? Deshalb, es ist ja klar wohl, dass der Turf Toe operiert wird. Deshalb, toi toi toi, dass er fit ist. Er wird
vorher noch?
Nee, aber direkt danach. Also okay. Wenn die Saison vorbei ist, ja. OP dieses Zehs, also Turf Toe, das ist das Gelenk des großen Zehs. Das ist scheinbar, ja, kaputt. Mhm. Irgendwas ist da kaputt. Vielleicht gebrochen, Haare, was weiß ich. Und die OP wird stattfinden. Deshalb, ich glaube, man kann es nur erahnen, mit wie viel Verletzungen diese Menschen da tatsächlich auf dem Platz stehen, weil so ein gebrochenes Wadenbein und der hat halt trotzdem jedes Spiel gemacht in Playoffs. Aber dann erklärt sich auch, warum die Bills vielleicht dann auf immer so schlecht waren. Weil wenn
die Bills halt so ein bisschen die Enttäuschung. Kennst du dieses
Voll.
Meme?
Voll.
Von dem Strichmännchen, das einen Ast in der Hand hat.
Oh ja, das Strichmännchen.
Come on,
ja,
do come something.
On. Ja.
Das dachte ich die ganze Zeit bei den Bills.
Weil absolut, absolut.
Die haben sich ja so viel vorgenommen und du hast es auch Josh Allen angemerkt.
Ja.
Der war sowas von im Tunnel.
Ja.
Und im, also auch nicht nur im positiven Sinne, sondern teilweise auch ein bisschen.
Im angespannten Sinne. Auf jeden Fall.
In dem Tunnel war der drin. Und
absolut.
Ich glaube, das hat ja nicht nur ihn, sondern das ganze Team dann am Ende auch ein bisschen gehemmt.
Absolut, aber da muss man auch sagen, letztes Jahr waren die Bills zwar okay, aber nicht so gut. Und dieses Jahr waren sie unfassbar viel besser, weil Stephon Diggs in der Offensive saugut eingeschlagen hat. Aber wer auch sehr gut war, war Cole Beasley. So, und letztes Jahr hatten sie einen Aspekt nicht, waren dadurch zwar gut, aber ein bisschen schlechter. Wenn jetzt einer von den beiden Aspekten, der sie stark gemacht hat, seit Anfang Januar mit einem gebrochenen Wadenbein spielt, dann muss man sagen, dann kann es natürlich nicht funktionieren, ohne das als Ausrede zu nehmen. Ist mal so, ich denke immer so, wie der Kommentar auf Social Media gleich drunter wäre. Ja, aber Ausreden. Die anderen haben auch, genau, alle haben irgendwas. Und scheinbar macht Tom Brady irgendwas mit all seinen 52 anderen Menschen auf dem Platz. Na, sagen wir 51. Gronk ist eigentlich Tom Brady. Das ist eigentlich ist das ein Pärchen. dass sie darüber nicht nachdenken, dass sie das besser overcomen können, besser ignorieren können, was da für Probleme sind.
Wenn wir jetzt mal auf den 7. Februar schauen,
ja,
also den Super Bowl Sunday,
ja,
ist die Sache eigentlich für mich fast schon klar.
Für mich auch.
So, pass auf. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Green Bay Packers. Interessant.
Ich glaube, wir haben unterschiedliche Klarheiten.
Das war ein 50-50-Ding.
Ja, ihr habt schon mal dieses Jahr.
Genau, also das war wirklich das, wo die Leute gesagt haben, es könnte so und könnte so ausgehen. Mhm. Die Chiefs haben einfach nur gegen die Bills ihre Aufgabe erfüllt. Mhm. Das waren 90-10, 85-15 Ding. Mhm. Und ich glaube, der Motivationsschub, den jetzt die Buccaneers haben, dass sie wirklich die Green Bay Packers mit dem wahrscheinlich MVP Aaron Rodgers rausgehauen hat,
ja,
das wird die weiter nach vorne bringen, in höhere Sphären spülen, als die
Meinst
Chiefs der Sieg gegen die Bills beflügelt.
Das kann sein. Andererseits, wenn die im Team wissen bei den Chiefs, wie schlimm Patrick Mahomes wirklich verletzt ist. Und also wenn viele Dinge ein Problem sind, dann haben die natürlich intern auch einen mega Boost daraus ziehen können, weil sie sagen, shit, Alter, unser Quarterback, eigentlich haben wir Chad Henne schon spielen sehen und haben trotzdem so klar gewonnen. Aber ja, eigentlich kann auch das, was du sagst, stimmen, falls sie die Probleme nicht
haben. Ich glaube, das spricht schon für so einen Ausbruch. Also das eine Team, das ist jetzt schon mal wirklich an die 100% gegangen. Die mussten ja an die 100% gehen gegen die Packers.
Ja.
Und bei den Chiefs hat mir das so den Eindruck gemacht, als hätten sie der ersten Halbzeit 100% gegeben und dann auf 70-65% runtergeschraubt in der zweiten Halbzeit. Weil sie wussten, okay, wenn wir es jetzt managen, dann kommen wir durch. Und ich glaube, so dieser Ruck, der durch die Mannschaft geht, der ist bei den Buccaneers größer als bei den Chiefs.
Das würde ich sagen, ja. Das würde ich sagen, schon alleine deshalb, weil die Buccaneers diese drei Spiele schon gemacht haben und dreimal auswärts gewonnen haben. Das stimmt schon. Der Ruck ist schon gewaltig. Und sie waren gegen Washington natürlich nicht, aber ansonsten waren sie ja immer Underdog. Also sie waren immer der Underdog. Der Gegner war favorisiert.
Und ich glaube, das stellt die ganze Mannschaft. Aber jetzt kommt deine Theorie zum Super Bowl Sunday.
Also ist ja faktisch der erste Heim-Super Bowl. Aber es gab schon mal, das habe ich auch in der Sendung schon mal erzählt, die Rams haben mal einen Super Bowl eigentlich in L.A. gespielt, nur nicht in ihrem Heimstadion damals.
49ers?
Genau, die 49ers, genau, im Stadion ein bisschen weiter weg als damals der alte Candlestick Park. Dieses Stadion war dichter dran als das heutige Levi's Stadium.
Stanford war es,
Stanford, oder? Genau, ja. Shit, Alter, du guckst dir die Sendungen echt... kannst du nirgendwo gelesen haben, weil ich habe selber einfach...
Ja, nee, das habe ich gesehen. Ja, die Maps, das fand ich gut. Ja, das fand ich einen schönen Take.
Danke. Ich weiß noch, dass es eigentlich hieß, nee, das kannst du nicht machen. Und ich dachte mir, das ist mir egal, ich will das jetzt erzählen, weil ich es spannend finde. Ja. Und die Times hat auch darüber geschrieben, also quasi die Nicht-Home-Super Bowls, die Home...
Eigentlich welche waren.
Genau, da steht es 2-2. Also die Heimteams sind dann nicht quasi mit einem besseren...
Ja, okay.
Mit einem besseren für rausgegangen. Also Fakt ist, dass Tom Brady nicht so gut ist, wie er mal war. Und Fakt ist, dass er weniger Fehler macht als in den letzten 2-3 Jahren am Ende der Saison. Aber er hat in der zweiten Saisonhälfte immer Fehler gemacht. Schon in allen, also wirklich seit 2-3 Jahren, auch die Patriots-Jahre, kann man das echt nachvollziehen. Die ersten 8 Spiele immer besser gewesen, weniger fehleranfällig als in den letzten 8. So kann man natürlich sagen, okay, da hing das damit zusammen in New England, dass es auch so kalt war, das ist für den alten Körper, das ist, glaube ich, wirklich ein Aspekt. Jakob Johnson hat das auch gesagt, der bei uns im Studio war, er meint einfach, alleine bei Kälte, die Hände, wie anders die Hände sind, um einen Ball zu fangen, wie müssen denn die Hände auch anders sein, um den zu werfen und richtig zu halten? Deshalb, das ist ein Aspekt, der nicht außer Acht zu lassen ist. Tom Brady steht trotzdem wieder da, weil ich glaube einfach, dass ein leichter Abfall zu sehen ist. Und klar, die zweite Hälfte gegen die Packers war am Ende bedeutungslos, weil er hat das Spiel gewonnen. Aber ich sehe keinen Grund, warum er dieses Spiel gewinnen können sollte. Und er muss das Spiel gewinnen, das ist der Punkt. Er hat das Spiel gegen die Packers in der ersten Halbzeit echt gewonnen. Plus, das gehört immer dazu, dass ein anderes Team auch ein bisschen was verliert. Die Packers haben auch ein bisschen was verloren, aber Brady hat die Chancen genutzt. Brady hat kurz vor der Halbzeit den Schuss genommen, den Pass richtig angebracht. Das kann er, aber er neigt dazu, Fehler zu machen. Einfach, weil er ein bisschen älter ist, weil er nicht mehr ganz so geil ist, wie er vor 5 Jahren war, als er Atlanta 28-3 fabriziert hat. Deshalb muss schon echt viel zusammenkommen. Ich bin nicht sicher, ob die Buccaneers so eine gute Defense an den Start bringen. Und zwar nicht, weil sie nicht das Talent haben, sondern ich weiß nicht, ob Todd Bowles von der Philosophie das so richtig und so gut macht, wie es damals die 49ers gemacht haben letztes Jahr. Weil auch das dürfen wir nicht vergessen, bis 5:30 vor Ende waren übrigens die 49ers mit 10 vor. Mhm. Und wenn sie nicht Garoppolo hätten, jemand, Garoppolo trifft nicht mal die Würfe, muss man leider sagen. Garoppolo verbeutelt die Scheiße zu häufig in Situationen, die Tom Brady noch richtig macht. Also der kurz vor der Halbzeit, wenn man Jimmy Garoppolo als Starting Quarterback der Buccaneers gehabt hätte, kurz vor der Halbzeit gegen die Packers, Garoppolo wäre in der gleichen Situation gewesen. Kann man davon ausgehen, dass Garoppolo häufiger das Ding verballert oder dass du den Spielzug gar nicht spielst mit Garoppolo, weil du weißt, naja, den Ball kann er eh nicht so genau werfen. So, und jetzt, um den Bogen wieder zu schließen, die 49ers waren da vorn und Mahomes hatte fast eins der schlechtesten Karrierespiele auf jeden Fall im Super Bowl. Deshalb, Super Bowl ist immer eine besondere Situation. Durch die ganze Woche, durch die ganze Belastung, Aufgeregtheit. Das ist nun schon mal passiert. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Buccaneers in der Lage sein werden, so ein Paket an den Start zu bringen, dass sie wirklich Mahomes gefährden können. Aber am Ende ist es der Super Bowl. Und am Ende ist es Tom Brady. Und scheinbar, alle Spieler sagen es, scheinbar versprüht er irgendein Enzym, was alle anderen auch irgendwie aufnehmen. Und die gehen halt raus und sehen halt, oh shit, Mahomes guckt heute immer quer nach links, immer quer nach rechts. Und dann wirft er auf immer 3 Interceptions und am Ende, durch einen dummen Zufall, alles andere macht ja auch keinen Sinn, weil er steht ja da, wo er steht. Durch einen dummen Zufall wird Tom Brady irgendwie diesen Super Bowl auch noch gewinnen. weil irgendwas passiert.
Halten wir das fest, durch einen ganz dummen Zufall wird Brady den Super Bowl gewinnen.
Alles andere macht keinen Sinn. So wie das alles keinen Sinn macht, würde es keinen Sinn machen, wenn er jetzt nicht gewinnt. Aber ich sehe es sehr schwierig kommen. Ich bin einfach sehr spannend. Also vom Talentlevel und von dem, was man in der Saison gesehen hat, hatten die Chiefs zwar auch ein paar Probleme, aber ich glaube, die Buccaneers werden Fehler machen und die Chiefs machen nicht so viele Fehler. Und die Chiefs haben einfach 2 super Receiver und den besten Quarterback in der NFL gerade.
Vorteil Pat, da halte ich dagegen.
Meinst du echt?
Ja. Ich halte einfach jetzt mal dagegen. Weil das letzte Wochenende, das fand ich irgendwie aufschlussreich. Und ich glaube, dass Brady nicht nur 2 Quarter so spielen kann, sondern wenn es drauf ankommt, und ich glaube, bei ihm ist das Trigger Word Super Bowl, dann schafft er das auch über 3, vielleicht 4 Quarter und dann reicht das am Ende.
Wisst du, dass am Anfang bei Tom Brady das Trigger Word Super Bowl hervorgerufen hat, dass er ins Schlaf gefallen ist?
Was?
Tom Brady hat mal vor seinem ersten Super Bowl oder vor dem zweiten, ist Tom Brady, als er schon im Stadion war, wohl nochmal schlafen gegangen für eine Stunde. Ist angekommen und hat sich nochmal eine Stunde für ein Nickerchen hingelegt.
Vor seinem ersten war das, ja? Also jetzt nicht vor dem 8. oder 9.
Nee, genau, richtig, deshalb, ja.
Ja, ich glaube, das zeigt, woraus der Mann geschnitzt ist. Granit?
Granit, absolute Granit. Und ja, ehrlicherweise muss man mittlerweile auch sagen, an diesem Granit wird ein bisschen geschnitzt. Damit beenden wir das. Wahrscheinlich schon eine Stunde 15, oder?
Eine Stunde 20.
Alter, das ist der längste. Schluss.
Bisher ist der längste. Ich hatte eigentlich noch so viele Themen, aber wir machen jetzt mal den Jingle rein, so.
Thema Schnitzen.
Ja.
Das schiebe ich noch hinterher. Er muss jetzt aufhören mit plastischer Chirurgie. Das ist mir unangenehm, wenn ich ihn sehe auf dem Pult, wie er die Trophäe überreicht bekommt. Ich habe da nichts dagegen, das soll jeder auch machen. Er fühlt sich ja selber dadurch wohler. Das ist alles gut. Die Veränderung zwischen Tom Brady 2002 zu Tom Brady 2012 ist ja da.
Ich glaube, das sind einfach 8 Liter Wasser am Tag.
Ich glaube auch, aber jetzt die letzten 2 Jahre, wie viel straffer diese Haut immer wird und so, das ist mir unheimlich. Hör auf damit, Tom, wenn du mir zuhörst, lass, du bist ein schöner Mann.
Stop it, Tom.
Reicht. Reicht. Du wolltest noch ein Thema anteasen von den vielen.
Ja, ach, eigentlich habe ich noch so viel auf dem Zettel. Ein Thema wäre gewesen Olympia.
Oh ja.
Wo aus 2020, 2021 gemacht worden ist, pandemiebedingt.
Ja.
Übrigens, das ist mir letztens gekommen. Die Kinder, die jetzt geboren werden, Jungs, würde ich Pandemius nennen.
Darf man nicht in Deutschland, ist der Name zu.
Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es den Namen gibt, aber das fand ich so, das ist der...
Pandemius.
August Pandemius.
Und haben wir auch einen Frauenname? Panderella?
Ja, oder einfach Corona.
Oh, stimmt, Corona
Covidia.
Ist... Covidia. Covidia. Covidia ist... Boah, geil.
Das, was wollte ich Ihnen jetzt erzählen? Ja, genau, Corona... Verschiebung Olympia 2020, ja. Tokio auf 2021. Letztens gelesen, dass der IOC-Präsident Thomas Bach,
ja,
der beliebteste Deutsche,
absolut,
im bei Ausland, den Scheichs,
der beliebteste Deutsche im Ausland,
bei Milliardären, kann man glaube ich sagen,
absolut, absolut,
hat durchblicken lassen, dass Olympia aber auf jeden Fall stattfindet,
genau,
2021, ja, was ja erstmal per se jetzt nicht so die große Überraschung ist, das ist ja auch geplant,
Daumen
aber
hoch.
Dann gab es Berichte von der Times, glaube ich,
genau,
aus,
ja,
aus London,
genau, ja, ja,
dass in Japan, in der Regierung, eigentlich gerade keiner davon ausgeht, dass Olympia stattfinden wird.
Geleakt.
Wurde geleakt, mhm, genau, wie man jetzt so schön sagt seit
gelaucht,
drei Jahren. Gelaucht. Und das hat natürlich umgehend zu einem vehementen Dementi geführt.
Oh ja.
Von der japanischen, oh ja, Regierung. Aber ich bin ehrlich gesagt noch nicht so richtig schlau geworden, wer jetzt recht hat. Weil oft sind ja Journalisten, die sowas rausfinden, die denken sich das ja auch nicht aus, sondern da ist schon was Wahres dran. Und ich glaube, es geht um die Bewerbung von Japan für 2034, dass sie quasi, ja, jetzt zurückziehen und sich dann für schöne Olympische Spiele nochmal bewerben, schöne
Olympische Spiele,
wenn dann 34. wieder alles normal ist.
Ja, scheiße.
Darüber müssen wir nächste Woche eigentlich mal reden.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich habe am Anfang das ein bisschen verfolgt und Shinzo Abe, der Ministerpräsident müsste er sein, japanischer Premierminister heißt er, Entschuldigung, Premierminister, der ist ja jetzt zurückgetreten, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder auf er kündigt den Rücktritt an, ich weiß nicht, ob er noch amtsführend ist, du lachst schon, weil ich wieder, also er war im Amt, als die Olympischen Spiele dorthin gewandert sind,
ja,
und er war einer von denen, die das unbedingt wollten.
Mhm.
So, und in der Bevölkerung war das schon eher, na, nicht 50-50, aber war schon so ein bisschen shaky, sagen wir mal so, aber hat sich immer sehr dafür eingesetzt und der ist jetzt weg. Und eigentlich geht man davon aus, dass die neue Regierung, schon alleine aus Marketinggründen, auf jeden Fall diese Olympischen Spiele haben will. Deshalb wundert es mich, dass jetzt kommt, dass jetzt die Nachricht kommt, dass es wohl nicht stattfinden soll. Aber, auch das ist natürlich wahr, die offizielle Mitteilung wird natürlich sein, natürlich lassen wir die Olympischen Spiele stattfinden, weil wenn man jetzt schon sagt, dass die Olympischen Spiele nicht stattfinden, kommen natürlich eine Menge Menschen, die sagen, Moment mal.
Da haben wir doch was vorausgezahlt.
Da wollte ich gerade sagen, da nehmen wir doch die Kohlen noch zurück. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr heißes Thema. Da sollten wir auf jeden Fall nochmal einsteigen.
Da machen wir was ganz Verrücktes, wir recherchieren.
Ich wollte gerade sagen, und ich werde nochmal gucken, ob Shinzo Abe noch parlamentarisch im Amt ist oder nicht mehr. Jetzt guck ich lese, sag du noch mal ein Wort zum Abschied und ich guck schon mal.
Liebe Suppis, vielen Dank, dass ihr eine Stunde 27 haben wir bald durchgehalten habt. Wir haben heute
24. August 2020 zurückgetreten.
Ah, okay.
Ja.
Also ist ein neuer da und der vielleicht, wir werden das alles recherchieren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir haben heute ein bisschen länger gebraucht, um zum Wesentlichen zu kommen.
Das stimmt, das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt, aber das Wesentliche kommt wie immer am Schluss.
Oh ja.
Oh ja, oh ja. Du weißt schon, welches Zitat heute ist. Wie kann feststellen, die Musik muss voll laut bleiben, sonst verwirrt es.
Okay,
also die,
okay,
Musik, genau da.
Wir ziehen noch, hoch.
Genau, genau. Und dann ziehen wir sie am Ende runter. Das Zitat der Woche ist ein sehr schönes. Und es kommt von Friedhelm Funkel.
Aus der vor dir liegenden Sportbühne.
Aus der vor mir liegenden Sportbühne. So wandern die Zitate in meine Zitateliste. Ich blättere durch und denke, Halleluja, da ist ein Moped. Abstiegskampf ist... Moment, ich hab's nicht abgeschrieben.
Zum Glück haben wir die Zeitung hier.
Ich muss blättern.
11 Sekunden Musik hast du noch.
Oh nein, warte, hier.
Oh, Jovic haben wir.
Ja, 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 ja.
Der Hunter.
Da ist er. Abstiegskampf ist für Trainer wie die Pandemie für Merkel.
Ja. Definitiv. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, diesmal footballfrei. Was eigentlich mit dem Pro Bowl? Ganz kurz abschließen. Ist ja eigentlich an diesem Wochenende.
Ja, ja. Also, ich muss ehrlich antworten, interessiert mich schon immer ein Scheißdreck. Der einzige Grund für mich, den Pro Bowl einzuschalten, war, als ich im Flieger saß und gehört habe, dass Kobe Bryant tot ist, weil ich wusste, das ist eine Live-Sportübertragung, da wird mir dazu eine Information gegeben. Er findet nicht statt und wir haben ein Magazin um 20.15 Uhr am Sonntag und es gibt quasi so eine Art Awardshow von der NFL, die wird es auf ESPN geben. Der Rest. Und ein bisschen Madden hoch, aber Whatever.
Whatever. Und nächste Woche ab Dienstag jeden Tag Webshop 18:30.
Oh yeah!
Ich habe gehört, du bist auch dabei.
Mir hat's noch keiner gesagt.
Bin ich? Dann ist das jetzt hiermit bestätigt.
Tschüss!